Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
De laatste week aan de nacht. De grappige podcast voor de moderne mens een andere week. Wij houden van Frikando, we nemen geen blad voor de mond en praten over alles wat leuk is in de tweede helft van het leven. Snelle caravans, kookrecepten, slechte grappen, Nederlandse Eredivisie en het televisieprogramma met Rudy Karel en Egni van de Maaiblokjes. Welkom jongens en meisjes.
Ja, goedenavond.
Ja,
goed. Leven.
Kom maar leven,
leven jong.
Ja. De jongens. Oh,
das ist ja Oranje Boven, ja.
Ich wusste gar nicht, dass du Holländisch kannst. Wie geht das denn?
Wusste ich eigentlich auch gar nicht. Das habe ich ja. Das kann ich ja auch eigentlich gar nicht. Ich habe es nur auswendig gelernt.
Ja, ja, sehr, sehr schön. Ich hätte überlegt, vielleicht ist das ja sogar der neue Trailer. Der ist ja, den können wir ja stattdessen nehmen, ne? Eigentlich ist das ja auch fast ein Trailer-Format.
Eigentlich ist fast ein Trailer-Format und vielleicht kriegen wir dann auch mal, ich weiß nicht, so in Holland ein paar Hörer, aber ist das eigentlich so, dass die, bei den Schweden ist es zum Beispiel so, dass die eigentlich alle Deutsch sprechen, aber keinen Bock drauf haben. Wie ist es denn bei den Niederländern? Bei denen ist, glaube ich, nicht ganz so, oder? Die können, glaube ich, wirklich kein Deutsch zum Teil. Das hängt von der Region ab, ne?
Weiß ich nicht, ja, also ich ist ja nicht so weit phonetisch oder wie auch, nicht so weit weg irgendwie oder auch, ich kenne halt mehrere, die in Holland irgendwie studiert haben und die sprechen halt irgendwie, meinen, dass sie sprechen fließend Holländisch und sie meinen, das ist nicht schwer, weil es sehr dicht dran ist, irgendwie so wie wenn du aus Hamburg, Bremen oder so, dann hast du, ist so am Plattdeutschen ganz gut dran. Ganz
dicht dran. Ich mag das ja gerne, ehrlich gesagt, ich mach die Sprache, also ich mach sowieso ich mach die Leute auch gerne, das ist irgendwie, ja, die sind schon cool.
Ich hätte jetzt gerade, wenn ich die Trailer gehört habe, wieder voll Bock auf so einen New Kids Abend, so ein New Kids Nitro. Nee, Turbo. Der Turbo ist ja gar nicht, Turbo ist ja besser, ne?
Also ich weiß das gar nicht mehr.
Ich finde, das wäre der erste, ich würde den echt gerne mal wieder gucken, aber ist keiner Bock irgendwie.
Wo kam das eigentlich ursprünglich her? Ich kenne das immer nur von YouTube von früher. Also diese New Kids, wie heißt denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht,
Das ist ja so ein Kinofilm, ne? Der war ja total erfolgreich, ne?
Also es war ja. Aber doch erst später, erst war das doch so eine YouTube-Geschichte, oder was war das? Oder
ach, wo lief so, das? Das kann sein,
ich weiß das gar nicht mehr. Der Kinofilm kam doch erst später, glaube ich.
Ich glaube aufgrund des. Ich glaube, die Trailer waren, diese Sketche waren vorher da, ja.
Die waren heftig, ja.
Ja, Mensch, toll. Was ist das denn? Selected Grappen? Was ist das?
Schlechte Grappen?
Ich hab's nicht verstanden.
Ich hab's schon wieder vergessen, das tut mir leid.
Echt?
Ich wusste es schon mal. Ich wusste das alles. Schlechte Grappen? Ach nee, verdammt. Muss ich googeln, tut mir leid. Ich auch nicht mehr. Nee. Ich weiß nur, Niederlandse Ehrendivisie ist jedenfalls die holländische Bundesliga.
Ja. Schlechte Grappen? Schlechte Witze oder sowas? Oder?
Ja, keine Ahnung. Ja, genau, richtig. Das war's, glaube ich. Schlechte Grappen, schlechte Witze, ja.
Schlechte Grappen, ja. Keine Ahnung, ja, okay, das können wir ja nochmal.
Und Eni von den Maiglöckchen heißt jedenfalls Ernie von den Maiglöckchen.
Ja, die kennen wir, die ist ja sogar bei RTL, die ist doch hier in Deutschland
ich
auch.
Rudi. Mit Holland, gar nichts zu tun, ne? Aber egal.
Rudi Carell hat ja auch mal hier sein Geld verdient, ne?
Klar.
Der musste uns erstmal den Deutschen erstmal so Showformate beibringen. Wie das geht. Wie?
Von Bremen aus hat er uns alles
Sieke. Radio Bremen und dann aber in Sieke gewohnt, ne? Kette geraucht, irgendwie leider. Irgendwie.
Ganz harter Hund gewesen.
Für alles untergeordnete Karriere, ne? Ich meine, der hat, glaube ich, irgendwie tierisch Gas gegeben, so irgendwie. Und war ja sehr erfolgreich. Was war sonst noch los? Ach, Neil Young hat hat bei Spotify seine Songs runtergezogen wegen eines Podcasts, der ihm missfallen ist.
Ja.
den du ja
Joe Rogan gut fandst. Ne? Die heißt, glaube ich, Joe Rogan Experience. Jedenfalls, ja, das ist, glaube ich, der teuerste Podcast, den Spotify jemals eingekauft hat für, ich glaube, 40 Millionen oder was Dollar. Auf jeden Fall habe ich das immer sehr gerne gehört, weil da kamen auch so skurrile Sachen zum Tragen. Also da ging es ja vor allem früher gar nicht um Politik oder um auch, es wird ja kritisiert jetzt, dass der Joe Rogan sich so komisch eingelassen hat zu so Themen wie Klimaschutz, Impfungen und solchen Sachen, ne? Und diese Sachen so ein bisschen in Frage stellt, wie so ein, ja, wie es bei uns auch so ein paar Verrückte gibt, die glauben, Impfungen, da werden die Chips von Bill Gates reingeschossen und das Klima gibt's gar nicht, oder? Jedenfalls, es regnet doch draußen, verstehe ich gar nicht. Ja, also da hat wohl Neil Young keinen Bock drauf.
Ne? Ja, Neil Young ist auch immer der alte Grantler, so, ne? Ich finde das ja ganz geil. Ich bin jetzt kein Riesenfan oder so von Neil Young. Also ich kann ihn gut mal hören oder so, aber ich kann jetzt keine Alben oder so zitieren, also die ich jetzt gut finde von ihm. Aber ich finde ja immer ganz gut, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn einer mal die Klappe aufmacht und nicht alles so einfach hinnimmt. Und der bemängelt ja auch in zweiter Instanz ja auch dieses total beschissene Abrechnungsmodell, der Streamingdienste und ich weiß, gut, er hat da ausgesorgt, aber das letztendlich betrifft es ja viele Künstler, die jetzt wirklich echt nicht viel verdienen da. Auch trotz des Vinylbooms oder so. Und er hat ja dann auch sozusagen jetzt vielleicht gerade aktuell habe ich gehört, dass er jetzt alle zu Amazon ziehen will, was ja natürlich auch totaler Schwachsinn ist, ne? Weil immer, da kriegen die Künstler mehr Geld.
Aber Amazon Music,
ja. Also, ja. Genau.
Ach Gott. Genau. Also ich glaube ja auf jeden Fall, dass er mit diesen Sachen, mit diesem Bezahlungsmodell hat er sicher recht. Ansonsten über Joe Rogan kann man einfach geteilter Meinung sein. Und natürlich ist das Schwachsinn, was er da erzählt. Ich habe mir auch schon ein paar eingefangen, weil ich das dann eben auch schon mal kritisch angemerkt habe. Und die Joe Rogan-Fans, die sind ja Fanatiker sozusagen. Die lassen ja keine Kritik zu. Joe Rogan an sich, muss ich ja vorstellen, der Podcast geht 3 bis 4 Stunden. Also der war der sozusagen revolutionär, was so die Länge angeht. Also war der Erste, der Leute hat labern lassen oder über 3 Stunden, 4 Stunden. Dabei wird halt gekifft, gesoffen, alles Mögliche gemacht. Und das ist auch ein Teil des Unterhaltungswertes, dass da halt eben so irgendwelche Elite-Kämpfer aus Afghanistan oder irgendwelche Uni-Professoren, Philosophie-Professoren sitzen und dann sich mit ihm die Hucke voll kiffen und dann gleichzeitig so die Welt erklären. Dass dabei eben auch mal von den 4 Stunden eine Dreiviertelstunde Müll dabei ist, das ist ja völlig klar so, ne? Und jetzt kann man, die Joe Rogan-Fans schreien Cancel Culture und meinen, naja, der Neil Young will nur sein neues Album promoten und so weiter. Glaube ich jetzt nicht, aber es ist so, ist die Frage, ne? Lässt man sowas dann stehen oder ich an sich, was da gesagt wird, ist natürlich Unsinn, das ist völlig klar, ne? Schwierig.
Ja gut, es gab ja eine Debatte davor, ne, schon irgendwie, da ging es ja auch um so Kampagnen, lass dich impfen da oder so, oder impf mich oder sowas da, die der Neil Young auch dein Vorreiter war und so. Nur Joni Mitchell hat nachgezogen. Ich hatte die geniale Idee, ich bin ja so ein bisschen arbeite in der Musikbranche, da sagen sie, wie wär's denn, wenn er jetzt der erste deutsche Act mal so als PR-Gag seine Songs auch alle runterzieht oder so. das habe ich mir gedacht, okay, wer macht das jetzt, ne? Wer traut sich, ne? Bitte vortreten. irgendeine unbekannte Indie-Band oder so, ne? Einfach sagen, so, mir reicht's auch, ne? Joe Rogan hier, ne? Ich lass mich impfen oder so. Übrigens, Marius Müller-Westernhagen hat ja einen geilen Stunt gemacht, so irgendwie, das läuft ja immer Freiheit auf diesen Impfgegner-Demos und er hat sich jetzt einfach gar nicht geäußert, sondern nur ein Foto gepostet, wo er sich impfen lässt, fand ich irgendwie ganz geil.
Genau, und Freiheit dran geschrieben, ne?
Hat er auch noch, okay.
Fand ich sehr cool.
Der Song läuft da, glaube ich, erstmal nicht mehr, ne?
Ach, ich weiß das gar nicht, ob die das überhaupt schnallen, die Leute, albern, ey. Lief nicht bei der CDU auch immer dieser Tode-Hosen-Song? An Tagen wie diesen,
furchtbar. Okay. Furchtbar. Ja gut, das haben sie auch verboten, Mento. Ich weiß nicht, das geht ja irgendwie anscheinend. Ich weiß nicht, eigentlich darfst du ja, also, nee, das kannst du sogar verbieten. Ich glaube, das war sogar, ja auch bei Donald Trump, waren ja auch einige Künstler, die sofort gesagt haben, sofort der Song, wo ich glaube, die Village People wollten, der hat immer YMCA gespielt, auch keinen Bock gehabt oder so.
Stimmt, YMCA. Also aber daran merkst du ja schon, dass es gar keine Rolle spielt, was da läuft, oder? Macht ja gar keinen Sinn. Er hat doch sogar dieses YMCA vorgetanzt, weißt du das noch? Es gibt so Bilder von ihm, das so machte. Ja. Ich glaube, dass die sich da nicht so noch vorstellen, das ist ich weiß, dass es damals schon in den 80ern Thema war, dass eben Ronald Reagan mit Born in the USA aufgelaufen ist, ohne zu wissen, dass das halt ein kritischer Film ist über den Vietnamkrieg und so. Aber ein kritischer Song ist. Ja. Aber ey.
Ronald Reagan.
Keine Ahnung. Ja, ist damals, das war damals schon Thema, dass Bruce Springsteen das blöd fand. Und zu Recht natürlich auch. Tja, ich weiß es nicht.
Die haben das, geil fand ich immer am meisten an Ronald Reagan war diese Werbung für Australien, da wo immer alle sagen Australia, also das sind mehrere Schauspieler, die sagen Australia und der sagt dann Austria. übrigens, Olaf Scholz war ja jetzt bei Joe Biden, das war ja auch gestern auch nicht von Erfolg gekrönt, dankst du die Wischiwaschi-Regierung. Also muss ich sagen, da habe ich mir doch, das ist ja irgendwie, ich will jetzt nicht hier die Politik einsteigen, also Politik fast aufmachen, aber ich muss sagen, ich hätte mir da ein bisschen mehr Härte und Durchsetzungskraft und überhaupt mal Präsenz mal gewünscht, ne? Also irgendwie jeden Tag kommen neue Panzer in die ukrainische Grenze und irgendwie wird da lamentiert und so. Und dann die 5000 Helme und jetzt gab es noch 350 Soldaten nach Lettland, glaube ich, oder so. Muss reichen, ne? Nachkriegsdeutschland hält die Fresse. Immer noch. Krieg ist über 70, wie lange ist er? 75 Jahre? Ja,
70 sogar 70, schon, ne?
Aber ich. Ja, 70 Jahre Kriegsende.
Oder noch länger.
45 bis heute sind sogar wesentlich mehr.
Sogar über 70 jetzt schon, ne? Aber ich bin auch der Ansicht, also die Nachkriegszeit ist eindeutig zu Ende, ne? Aber das ist, wir haben eben noch keine neue Position gefunden, ne? Die CDU ist so ein bisschen verschont geblieben anscheinend von dieser Tatsache. Jetzt muss die SPD das auf die Reihe kriegen mit den Grünen zusammen. Tja,
haben Spaß.
Sie dachten wahrscheinlich, sie könnten sich jetzt ausschließlich mit Klimaschutz und so beschäftigen, jetzt müssen sie plötzlich in den Krieg
ziehen. Alter, das ist aber auch voll das Dilemma, ne? Irgendwie, wenn hier die Gasspeicher sind leer, dann habe ich gestern, ich hab's gestern ganz live und direkt im Heute-Journal, irgendwie ist das ja so ich glaube, wenn es um Sanktionen geht, ist Deutschland, glaube ich, so die erste, die am meisten auszuhalten haben, ne? Weil Nord Stream 2, oder wie heißt das eigentlich, Nord Stream, da müsste doch Nord Stream heißen. Egal.
Ich weiß,
beim Namen keine Gedanken gemacht. Oder Nordstrom. Egal. Aber dann ist das hier, weil das, ich glaube, die Frau Merkel hat ja irgendwann mal angemerkt, dass wir irgendwas mal unabhängig machen sollen vom russischen Gas. Ist aber seit 10 Jahren noch nichts passiert. Jetzt ist Winter und das könnte kalt werden. Obwohl die Heizung bei mir unten geht auch nicht. Das ist auch scheiße.
Das ist aber blöd. Ja. Nee, ich habe jetzt nur gerade gehört, dass unsere Ministerpräsidentin Frau Schwesig wohl ziemlich häufig mit Herrn Schröder getroffen hat.
Oh ja. Und, das sind Hagebutten. Ja.
Da ist wohl die Frage jetzt, ist das Liebe oder? Also auf jeden Fall ist es wohl so, dass Herr Schröder ja wohl da bei Gazprom ein ganz großes Tier werden soll.
Ist ja, glaube ich, schon erstaunlich. Ist befördert worden, ne?
Ist er schon befördert worden? Ich dachte, das ist ja genau der richtige Zeitpunkt, Mensch. Toll. Ja. Also großartig.
An die Ukraine soll man das Säbel rasseln lassen. Das sind Hagebutten. Ja.
Und bei ihm rasselt es in der Kasse denn, ne?
Ja, so ist das. Ja, aber so Lobbyisten, die können auch so alt sein, wie sie wollen. Also da wird immer noch diskutiert, ne? Weil ein ehemaliger Kanzler, der noch SPD-Mitglied ist, der polarisiert natürlich in der Hinsicht. Wir können ja mal was zu was Netten kommen. Wir haben jede Menge Filme. Ich habe hier so viel geguckt irgendwie. Ich mache mal die Flimmerkiste an.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Ich habe noch was vergessen, tut mir leid, und zwar der Kirmes-Techno-Beat, ne, zu dem Frikandel-Intro kam von Malte. Malte A. aus W. Vielen Dank dafür. Also schönster Kirmes-Trompeten-Techno.
Hast du toll gemacht,
vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank, ja.
Echt gut geworden.
Ich vergessen, ja. Ich habe diese Gebiets hatte ich gar nicht. Da musste ich erstmal zum Nachbarn gehen.
Bei dem hörst du dich ja sowieso immer ungewollt, ne?
Ja, der macht so also Drum and Bass, aber der hat alle Sounds da. So, was haben wir denn gesehen? Ich habe irgendwann schon viel geguckt, glaube ich. Das,
dann lass
gerade. Ja, ich hab Disney Plus jetzt über, übrigens, liebe Leute, wer Disney Plus hat, der kann auch, der hat mehrere Accounts, wusste ich gar nicht, und kann auch mal irgendwie mit zwei Augen zu mal so den Code mal rüberschießen. Ist mir passiert, ne, glücklicherweise. Ich habe jetzt Disney Plus und vom guten Kumpel. Hab Mandalorian geguckt. Gut, ist nichts Neues. Ist gut gemacht, irgendwie Star Wars at its best. Ich find's gut, ich stehe drauf.
Ja.
Gut, so technisch und cineastisch, wie auch immer, wie gut, genauso gut wie die Kinofilme. Ich wollte hier, Tommy Lee und Pamela Anderson, da wollte ich reingucken. Weil das läuft auch auf Disney Plus, diese Serie über den Pornofilm, den sie da mehr oder weniger unfreiwillig veröffentlicht wurde. Da fragen sich ja alle, warum läuft sowas auf Disney Plus, ne? Weil irgendwie Tommy Lee heißt er, ne? Schlagzeuger
von Motley Crue. Tommy Lee Jones.
Tommy Lee fragt ja seinen Penis. Das ist wohl auch eine Szene, wo er seinen Penis in der Hand hat und fragt, ob er noch jetzt heiraten soll oder so weitermachen soll wie bisher. Und da fragen sich dann alle, wieso läuft das sowas auf Disney Plus? Ne? Da ist ja alles aalglatt und, ne, und moralisch klar, ne, durchgemangelt, bebügelt. Die haben wohl Hulu, ist wohl ein Anbieter, der auch über Disney Plus vertrieben wird und der wohl erwachsenes Programm macht. So, deswegen ist das eine interessante Mischung, dass man da zwischen Ratatouille und Cinderella irgendwie Sachen findet, die eigentlich ganz anders eine andere Zielgruppe haben. Genau.
Nee, Hulu ist auf jeden Fall cool. Das hört man immer in den amerikanischen Podcasts und so. Das, ja, genau. Hm. Sehr cool. Ja, ich habe geguckt The Devil's Brigade von 1968, die Teufelsbrigade. So ein Kommandofilm aus den 60ern, das ist ja so ein bisschen mein Ding. Ist halt für mich so der realistischere Film, wenn man, weiß nicht, kennst du überhaupt, weiß nicht, das dreckige Dutzend hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja,
das ist mit Ernest Borgnine und Charles Bronson und so. Da gehen so Gefängnisinsassen als Kommando nach Deutschland rüber, um die Nazis zu besiegen. Und hier der Film, eben die Teufelsbrigade, ist so der etwas realistischere, Version mit William Holden in der Hauptrolle. Da geht es so darum, dass so ein Kommando, es beruht wohl auf Tatsachen, ein Kommando gebildet wird aus so nordamerikanischen, also aus Amis, die so eben so halbstark und cowboymäßig rüberkommen und auf der anderen Seite eben den disziplinierten kanadischen Truppen, die so ein bisschen britisch rüberkommen, und dann ist natürlich, da entsteht natürlich so eine Gemengelage, die ganz spannend ist, und am Ende müssen sie dann so eine Bergfestung der deutschen Wehrmacht einnehmen in den Alpen. Und spannender Film von 1968.
Und der läuft wo? Auf DVD, oder?
Der liegt jetzt in der ungeschnittenen MGM-Fassung vor, war bisher immer geschnitten, wurden immer gerne geschnitten, diese Filme für Deutschland, um die Deutschen so ein bisschen sagen wir mal zu schonen, was so die Aspekte angeht, die heute eben okay sind, dass da eben auch Nazis mal was auf die Nüsse kriegen, sozusagen. Ne?
Ja.
Und der läuft, ich habe ihn auf DVD und das gibt den aber auch bestimmt überall anderswo zu gucken. So, ne? Und dann habe ich geguckt, Narrow Margin, das ist so ein Kultfilm von 1990, eigentlich so ein Road-Movie, wurde immer wieder in ganz vielen Podcasts gelobt, habe ich mir den auch mal zugelegt jetzt mit Gene Hackman, On the Road, und zwar ist es so ein Film, wo eine Frau geschützt werden muss und transportiert werden muss und wird dann von allen Seiten von der Mafia belagert. Das geht dann los mit Hubschraubern, dann weiter mit Geländewagen, dann mit Zügen und so weiter und so fort, und ist also echt ein Vergnügen, ist echt ein richtig guter, schöner Roadmovie, kein Gramm Fett dran, also richtig schön straighter Film von der ersten Minute bis zur letzten Minute spannend. Narrow Margin, das heißt, glaube ich, auf Deutsch 12 Stunden Angst. Genau, der ist super. Den habe ich noch geguckt. Antlers ist so ein Horrorfilm, aktuell von 2021, geht so in die Richtung der Babadook, also so Erwachsenenhorror, kann man sagen. Es geht eigentlich, würde ich sagen, um Kindesmissbrauch, ist so eine Metapher, und wie eben Kindesmissbrauch über Generationen weitergegeben wird. Und das wird aber verpackt in so einer Art Stephen King-Film mit so einem Monster. Und das klingt irgendwie ganz unangenehm, ist aber über die gesamte Laufzeit sehr unterhaltend und bleibt also immer am Ball und hat tolle Animationen. So ein Monster, das fast wie so ein Baum aussieht mit Ästen und so. Mhm. Und Jesse Plemons ist dabei, ganz toller Schauspieler, und der vor allem halt immer sich selbst spielt, ist so ein amerikanisches Charaktergesicht und auch tolle
Kinderdarsteller.
Antlers läuft im Kino, und ansonsten weiß ich gar nicht, ob es auch schon auf Plattformen zu sehen ist.
Antlers sind das nicht... Antlers?
Okay, also Antlers geschrieben.
Ja, sind das nicht, was das heißt. Ist das ein Geweih oder ein Hirsch? Oder?
Ja, richtig, du hast recht. Das heißt Geweih. Ja, also. Das Teil hat auch ein Geweih irgendwie. Das ist alles sehr, sehr skurriles Monster irgendwie. Also sehr gruselig, ja.
Ich habe gesehen, endlich mal, Manche hatten Krokodile. Eine Doku von über St. Pauli, hast du vielleicht auch schon gesehen, von 2017. Fand ich sehr gut. Also muss ich sagen, ich glaube, für Doc-Film war das. Eine Dokumentation über St. Pauli, über den Kiez, über die Herbertstraße und alles drumherum. Einfach die Kamera drauf gehalten, nicht kommentiert, keine Musik, nichts, einfach nur gefilmt. vielleicht ein paar Mal eine Frage irgendwie so an hier, der eine, der da morgen schon sein Korn kippt oder so, ne? Also natürlich alles urige Kneipen, Geschichten aus den 70er Jahren, irgendwie die erste Stripper, was war da los, oder die dickste Stripperin Deutschlands war auch, saß da, hat sich unterhalten mit irgendwie anderen, die dann irgendwie mittlerweile irgendwie auf die 70 zugehen. Mhm. Gentrifizierung setzt ein, traurig ist, also auch natürlich traurig, ne? Also weil natürlich ja. Die alten, die da so prägenden Figuren da so zum jetzt mehr oder weniger wegsterben und der ganze Kiez ändert sich ja auch enorm. Also ist jetzt die Doku ist ja auch schon wieder 5 Jahre alt und oder fast 5 Jahre alt und da hat sich ja schon jetzt viel geändert.
Ne? Ich weiß auch, dass ich das super fand, weil die da alle so in der Kneipe saßen und ich konnte mich an sowas auch aus meiner Heimatstadt Bremerhaven erinnern, diese alten Leute, die so verlebt in der Kneipe saßen und da vor sich hingequarzt haben und sich dann halt nur darüber unterhalten, was gestern im Fernsehen kam, wie viel Stangen Zigaretten sie heute noch rauchen und so. Ja, also im Grunde so eine etwas reduzierte Welt, aber eben auch so irgendwie auch ganz gemütlich und so ein nordischer Charme, der
da war. Aber da waren auch so Seeleute, ne, die blühten dann wieder auf innerlich, ne, als sie dann erzählt haben, wie sie dann das erste Mal durch den Panama-Kanal gefahren sind. Oder was sie da alles erlebt haben auf See. Also da war aber natürlich total verlebte Gestalten, aber gute Doku. Dann habe ich gesehen The Power of the Dog. Das ist eine Serie
aus Sky. Haben wir schon drüber gesprochen.
Achso, dann habe ich gesehen. Ich habe endlich mal Some Kind of Monster, Metallica, haben wir auch schon drüber gesprochen. Habe ich endlich mal geschaut. Naja, was soll ich dazu sagen? Also, ja. Lars Ulrich, die alte Plaudertasche, ging dann in Kirk Hammett.
Ist ja wirklich, ne?
Kirk Hammett hat schon gesagt. Sag schnell, jetzt habe ich Kirk Hammett und jetzt habe ich.
James.
Trujillo? Nein, der Sänger von Metallica heißt wie?
Oh Gott. Na, James Dingst oder so?
Heißt James Hetfield.
James Hetfield, danke.
Kirk Hammett und James Hetfield. Oh Gott, ich bin... Genau, James Hetfield und Lars Ulrich gehen sehr gehörig auf den Sack. Man sieht dann, wie er dann Lars Ulrich dann sein Leben ändert, in der seinen Basquiat endlich verkauft für 10 Millionen irgendwie. Der hat ihn doch, das ist doch ein neuer Lebensabschnitt. Naja, irgendwie hab das nie gesehen. Die haben bei diesem Psychologen da sitzen im Studio. Es geht ja bei Metallica da um diese internen Struggles da, die sie da haben als Band und die beiden Leitwölfe, also James. Lars, der Coole war ja, das Ding war sein, der Vater von Lars Ulrich war dabei und der sieht aus wie so ein absolut verlebter Hippie, so ein uralter Hippie, der dann auch immer seinen Senf dazu gibt. Der sitzt im Studio und erzählt dann, die haben ein neues Album, ich weiß gar nicht, dieses Death Magnetic oder was kam da, glaube ich, raus, ich weiß nicht mehr. Und dann sitzt er da und erzählt dann, dass er das scheiße findet und das und dann hat sie. Er sieht aus wie so einen weißen langen Bart, irgendwie weiße Haare. Ja. Ganz skurril, hätte ich nicht gedacht.
War der nicht mal Tennisprofi oder so? Oder
der Vater von Lars Ulrich?
Ja, irgendwas war da. Naja.
Und dann das ist auch nichts Neues. Dann habe ich noch American Rust, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, oder?
Hast du erzählt, genau.
Mein Gott. Und dann habe ich gesehen, jetzt die letzte Staffel von Gomorra, da muss ich sagen. Jenna, die Serie kumuliert, es geht aber nur noch um wer überlebt, Gennaro Savastano oder Ciro Di Marzio. Ciro Di Marzio ist ja sozusagen mein Liebling, der mit der Glatze, ne? Der ehemals Best Friend, ne? Sie hauen sich, also in Neapel wird halt jetzt die Kugeln fliegen, jeden Tag den Leuten um die Ohren, Kokain ist rar, jeder raubt dem anderen irgendwie seine Lieferanten aus und aber Ciro Di Marzio hat sozusagen diesen anscheinend ist das der ist ja der Unsterbliche, ne? L'Immortale, ne? Also da ist ja noch so, dass er dann wieder er ist dann wieder in Neapel und eigentlich sollte er tot sein, und aber dann konnte, ich will jetzt nicht spoilern, aber er konnte dann also Gennaro Savastano war enttäuscht, hat versucht ihn ein zweites Mal umzubringen und und dann irgendwann ist er wieder da also so eine Art Jesus-Figur wird er, weil alle sagen, ne, das ist der Unsterbliche, willst du nicht bei uns mitmachen? Und da machen natürlich alle lieber damit, ne, weil wenn einer unsterblich ist, dann macht es natürlich mehr Spaß. Ne? Also, aber echt richtig geil. Dann hat Roland Emmerich gesagt, das Kino wird sterben, im Interview in der Süddeutschen Zeitung. Meinte, 20, 30 Jahre wird es noch überleben, dann sind die Wohnzimmer, die Screens in den Wohnzimmern so groß wie eine ganze Wand. Also wie die ganze Wohnzimmerwand. Und dann ist, dann geht keiner mehr ins Kino. Seine Prognose, ich hoffe es nicht, aber...
Ich glaube eher, dass er von sich selber spricht. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man älter wird, dass man immer denkt, die Welt geht mit einem unter. Passiert meistens nicht. Also es ist doch, also das ist sowas, was macht der eigentlich gerade? Ich weiß gar nicht.
Ich weiß nicht, was er jetzt, aber wahrscheinlich wird nicht dasselbe wie immer, ne? Also dreht über den Weltuntergangsfilm.
Ja.
Ich weiß nicht, woran er jetzt gerade arbeitet, aber naja. Aber die Zukunft ist auf jeden Fall, es gibt jetzt irgendwie Tendenzen, das war auch in den Medien, dass jetzt der Hollywood-Produzent Nils Juhl will jetzt mit Martin Scorsese und Michael Mann den nächsten Film mit NFTs produzieren. Also NFTs sind ja Non-Fungible Token, also man der digitale Besitz von Bildern oder Items sozusagen. Und keine Ahnung, ob das funktioniert. Das wäre natürlich toll, wenn Leute dann irgendwie da investieren und sagen, Mensch, habe ich auch hier irgendwie die Szene gehört mir. Das ist meine. Da habe ich hier noch so eine Blockchain drauf, ne? Und dann
Ich habe gerade einen Podcast gehört über die ganzen armen Schweine, die in Bitcoins investiert haben in neuen Bundesländern und jetzt ihr ganzes Geld los sind.
Oh.
Also immer schön vorsichtig sein da draußen und nichts kaufen, was man nicht selber versteht. Ich habe übrigens noch geguckt, House of Gucci. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
Habe ich nicht gesehen.
Ja. Also, weiß ich, soll ich schon was zu sagen oder bist du
noch... Nee, mal erzähl ruhig.
Ich meine, wie es ausgeht, weiß man ja. Das ist ja ein historisches Ereignis, worum es da geht, um einen Mord. Es geht ja um den Mord der Ehefrau von Frau Gucci an Herrn Gucci. Und ich glaube, im Jahr 1995 hat das stattgefunden. Und die Dame ist einfach unzufrieden, weil er auszieht und auch ihr das Geld irgendwie entzieht, glaube ich, und ist da in mehrfacher Hinsicht enttäuscht. Und also jedenfalls, der Film wurde ja abgefeiert und ist ja ein Ridley Scott-Film, ne? Und das, wo man ja eigentlich was einiges erwartet. Ich finde es jetzt insgesamt, wenn man das positiv ausdrücken will, ist es halt eine Groteske, wenn man das mag, also es ist halt so ein bisschen so Slapstick oder fast überdreht, sagen wir mal. Wenn man es jetzt nicht so gut mit ihm meint, würde man sagen, es ist überschätzt. Also es ist halt, hat eine leicht komische Note, also ist halt sehr, sehr italienisch oder das, was man sich darunter vorstellt vielleicht. Das ist so, ich habe es mir jetzt so notiert zwischen Super Mario Brothers und irgendwelchen 70er-Jahre Polizeifilmen aus Italien. Vom Verhalten her und von dem ganzen Auftreten der Leute her und so, wenn man das jetzt gut meint mit dem Film, sagt man, das ist ein saftiger Familienkrimi, da spielen bekannte Gesichter mit und es gibt viel schöne Musik zum Mitsingen, also ist eben im Grunde das, was eben ja jetzt mittlerweile jede zweite Netflix-Serie macht, eben einfach den Soundtrack der 70er und 80er abspielen. Und das geht ja auch völlig in Ordnung, aber man hätte halt von Ridley Scott vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Also das
6,8 auf IMDb ist jetzt auch nicht überragend irgendwie.
Es gibt ja immer, der Film kriegt natürlich immer viel Vorschusslorbeeren, weil es eben Ridley Scott-Film ist und weil es ein schönes Thema ist, aber wenn man ihn, also ich, sowohl ich als auch meine Begleitung, wir waren beide nicht so begeistert, würde ich sagen. Also es reicht, wenn man den, glaube ich,
Die Besetzung ist der Hammer, ne? Der ist ja der Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons,
Jared Leto. Wurde auch entsprechend abgefeiert. Und also wenn Italien damals wirklich so war, wenn die Menschen da wirklich so waren, dann bin ich erstaunt. Dann sind das doch schon sehr große Unterschiede zu dem durchschnittlichen Mitteleuropäer, was so die emotionale Verfassung angeht. Ich würde fast denken, das ist eine Groteske. Also einfach eine überzeichnete Groteske.
Okay, dann mal schon. Ich habe noch gesehen, Jesus Rolls, habe ich den Trailer gesehen, das ist ja dieses Prequel zu The Dude, ne? Sag schnell, The Dude.
Ach, sag bloß. Ja. Mit Jeff Bridges oder was jetzt?
Ja, genau, da wollte ich nochmal reinschauen.
The Big Lebowski, genau, Prequel
zu Big Lebowski. Jesus Rolls ist ja der Mexikaner, der im Bowlingzentrum da immer die Kugeln ablenkt. Jesus, der immer den Strike wirft irgendwie. Wollte ich mal da mal reinschauen?
Ja.
Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Flimmerkiste mal zu, oder?
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich habe ja noch eine Sache, und zwar zum Thema Streaming, dass das betrifft auch die Musikszene, dass dieses ganze Streaming jetzt ja sozusagen durch die Produktion von den üblichen Verdächtigen ja auch sozusagen geleitet wird von Algorithmen. Das heißt, ne, wer guckt was, wann, was funktioniert international, ne, nicht nur lokal oder nur in einer, weiß ich, in Europa oder so, was wie jetzt hier auch diese koreanischen Serien oder sowas, ne, dass man das irgendwie jetzt das ganze Filmbusiness mehr oder weniger auch so auf so mathematische Zahlen oder ne, runtergebrochen wird, was mich auch schon an Spotify so ankotzt, gerade auch in letzter Unterhaltung gehabt, das A&R-ing, also sprich, ne, bei Universal, Warner und so weiter, oder auch bei kleineren Plattenfirmen, besteht ja jetzt nicht mehr in Leuten, die sagen, ey, geil, ich hab da jetzt mal was entdeckt hier irgendwie, keine Ahnung, beim Studio, da kannte ich einen Produzenten, der hat gerade eine Band oder so, oder hier nach oder Fußgängerzone oder beim Nachwuchswettbewerb nennen. Jetzt sitzen da Mathematiker, also A&R sind ja die entscheiden, welche Bands unter Vertrag genommen werden bei Plattenfirmen, steht für Artist and Repertoire, und das sind jetzt einfach mal ausgebildete Mathematiker, glaube ich, die sagen, ich rechne jetzt mal aus, ne, was hat der auf TikTok, wie viel Plays hat der auf YouTube, so, wie viel Abonnenten hat der, ne, und Facebook, Instagram, Snapchat, so, dann rechnet das alles, schmeißt er alles schön in seine Tabelle da oder in sein Programm, und dann guckt er nochmal, wie viel Plays oder auf Shazams er noch hat oder so und wie viel Plays auf, ne, bisher schon so generiert wurden. Und dann kommt dort eine Zahl raus, ja, ihr 80 Euro Vorschuss, ne? 5 Jahre, 6 Alben oder eben mehr, ne? Aber das heißt, das macht ja gar keinen Spaß mehr. Und die ganze Musik, das ist auch überhaupt nicht förderlich, finde ich, weil da bleibt ja vieles unentdeckt, es wird viel glatt, es ist ja viel. Ich meine, automatisch natürlich glatt gebügelt, ne? Und das sieht man ja bei den Serien, finde ich, auch immer mehr, dass es vielleicht, oder das ist jetzt nicht mehr so intuitiv wie bei HBO, wo Leute, die Produzenten noch ein Gefühl hatten für Film oder so, ne? Also was war ja, der mit Sopranos oder sowas wäre, glaube ich, gar nicht gekommen dann, ne? Ich weiß nicht.
Nee.
Also das finde ich halt nur erstaunlich und auch eigentlich scheiße, aber kann man sich wohl nicht gegen wehren. Das ist die Frage, ob das denn erfolgreich ist, ne, auf Dauer, ne, dieses Modell, ne?
Also das kann ich wusste das gar nicht, dass das so ist. Du hattest mir da mal auch so ein, hattest mir glaube ich auch so einen Zeitungsartikel geschickt und so. Ich würde sagen, das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, ne, weil natürlich leben solche Sachen ja auch von der Kreativität und von der Veränderung, und das ist dann irgendwann natürlich dazu verdammt, sich zu wiederholen und so, ne? Und
Es findet auch diese Kumulation statt, ne, dass diese ganzen Studios jetzt sich da selber, also dass da kein, dass die Independent-Studios, der Markt ist natürlich immer wie so, also ganz normal, geht so weiter, dass die Großen die Kleinen fressen oder so, und dann wird's halt, dann ist die Frage, wie lange dürfen die noch ihr eigenes Programm machen, und wann kommt irgendwie der CEO oder irgendeiner reingewackelt und sagt, das machen wir jetzt aber mal anders oder so, ne? Und dann wird das natürlich, dann ist, glaube ich, irgendwie auch Ecken und Kanten abgeschliffen. Ist aber die große Stunde der Independent.
Ja, kommt dann irgendwann wieder, ne? Ich habe gestern einen Film geguckt über die Geschichte damals, wie David Letterman und Jay Leno sich damals als Talkshow-Heroen bekriegt haben, also als sie ihren Durchbruch geschafft haben in 80er, 90er Jahren, und auch damals war es eben so, dass erstmal eine Revolution kommen musste und im Grunde alles umgestoßen werden musste, um eben so eine neue Art von Unterhaltung ins Fernsehen zu bringen, und das passiert ja dann eher durch Unfälle und durch gegenseitige Animositäten und so, als durch alles, als irgendwie durch Marktforschung oder sowas, weil laut Marktforschung hätte man damals, glaube ich, gar nichts ändern sollen, so, ne? Und das ist eben so. Ich befürchte, ja, so ganz linear verläuft das immer alles nicht, und so ganz berechenbar ist es auch nicht, und naja, mal gucken, was dann kommt, ne, wenn es irgendwann total langweilig wird, ich weiß es nicht.
Ich habe noch einen Musiktipp in dem Zusammenhang, The Tokotronic. Ich war lange kein Fan, mittlerweile bin ich ja Fan, habe selber auch mal mit den zusammengearbeitet, in Form einer Compilation.
Stimmt.
Von
Stefan Distelmeier.
Genau, Coming Home. Der ist von Blumfeld, ne? Also
ach, sorry, Entschuldigung.
Macht nichts. Nee, aber der auch ein netter Typ, so. Schöne Grüße, ja. Darf, kann ich auch sagen, oder was? Ja, sagen.
Peinlich.
Nein, ich habe mit Tokotronic diese Compilation gemacht, Coming Home. Da haben sie einfach nur Stücke zusammengesucht, die ist auch sehr, also die Stücke, die sie selber mögen, also damals sogar noch als physisches Produkt. Gibt's auch auf Spotify, aber die neue Platte ist super. Nie wieder Krieg, habe ich sehr gefeiert, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, die Texte.
Ach ja,
Jugend ohne Gott gegen Faschismus ist ja, glaube ich, die Single-Auskopplung gewesen. Aber hat mir sehr gut gefallen. Also muss ich sagen, passt gut in die Zeit. Ich finde auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, Nie wieder Krieg, wo er dann singt, dass der ein älterer Herr dann sich den Sanifair Pfandbon irgendwie aus dem Dings Automaten zieht, dann durchs Drehkreuz geht, sich vor den Spiegel stellt und sagt, nie wieder Krieg. Also es ist einfach geil. Ich finde das einfach irgendwie geil. Den Sanifair-Bon. Also solche, das ist ja wie Tobias Bamborsch mit seinem Gedichtband, wo er seine Würde am Pfandflaschenautomat abgibt. Sowas liebe ich ja, ne? Also die neue Tokotronic, sehr geil. Vielleicht können wir nie wieder Krieg auf die Playlist packen.
Auf jeden Fall.
Wär doch nett. Ja.
Cool.
Gut, dann machen wir jetzt das Highlight, oder was?
Das eigentliche Highlight des heutigen Abends.
Oh. Howdy, partners. Tonight we got the best of the best for you. Welcome to our last Exit Andernach Top 10. It's just awesome.
Oh, das wird wieder episch. Das war deine Idee, ne? Wie heißt die Sendung eigentlich?
Das war meine Idee, genau. Die schlechtesten, schlimmsten. Bitte?
Wie heißt die Sendung nochmal?
Last Exit Andernach.
Nee, die Ausgabe.
Achso, der brennende Bücherbus.
Der brennende Bücherbus, und sowas.
Der brennende Bücherbus. Ja, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt legitim, sowas zu sagen? Auf jeden Fall geht es darum, dass im Zweifelsfall würde ich es auf dich schieben. Es ist auf jeden Fall so, dass wir heute reden wollen über Bücher, die sich nicht gelohnt haben.
Ja, davon habe ich jede Menge gefunden in meinem Schrank.
Also ich glaube, jeder, der liest, hat das, oder? Das ist so. Ich meine, mittlerweile geht es doch. Früher war das ja noch viel mehr, als es noch kein Internet gab und man schon gelesen hat. Also es war ja so vielleicht die Zeit vor 2000. Da war es ja noch oft noch viel rätselhafter, so, was man sich da so gekauft hat. Und,
ja, genau.
Also, ja, heute wurde ja alles schon vorher tausendmal rezensiert und bewertet. Und ja, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist vielleicht auch nicht so gut. Meine ich. Ja, ich kann euch mal anfangen. Ich habe bei meinen Bücherflops bin ich gestoßen auf eine Sache, an der ich ziemlich lange rumgelesen habe, und zwar ist das dieser Zyklus von Stephen King, Der dunkle Turm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Bücherreihe von Stephen King gewesen, eigentlich was er selber vielleicht als sein Hauptwerk bezeichnen würde. Und das sind so aufeinander aufbauende Romane, so, man kann sagen, so eine Western-Fantasy-Saga ist das. Dreht sich um den Revolvermann und die Reise des Revolvermanns zum dunklen Turm. Wurde dann auch glücklos verfilmt, jetzt vor ein paar Jahren mal auf Amazon. Läuft das jetzt mittlerweile auch schon. Und das hat mich eben damals, als ich das gelesen habe, sehr enttäuscht, weil ich immer ein riesen Fan war von den Kurzgeschichten von Stephen King und von den etwas stringenteren Werken, von den kürzeren Büchern. So, ne? Und die waren wirklich großartig teilweise und so, ne? Aber das hier ist halt was ganz anderes. Das ist halt so Fantasy und geht so mehr in so eine Richtung wie Herr der Ringe. Und da habe ich mich lange bemüht, reinzukommen. Die Bücher heißen dann so 3, Tod, Schwarz. Und also jedenfalls, das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Und das sind sehr, sehr dicke Bücher, sehr, sehr lange, epische Bücher. Und das war mir alles viel zu voluminös und auch zu fantastisch sozusagen.
Hardcover, ne? Dann schön teuer, oder?
Die gab's damals zum Glück auch schon als Paperback, aber eben Paperback so 40 Zentimeter hoch, so, also wie so kleine Telefonbücher.
Ne? Ja, und dann alles so ein 8-4-Punkt irgendwie und dann ohne
so
Bilder.
Ungefähr, ja.
Meine Nummer 10 ist hier ein Ratgeber, die Nebenbei-Diät von der Stiftung Warentest. Schlank werden für zwischendurch. Das ist ganz anderes, viele Bilder, schöne Bilder hier von leckeren Sachen, die ja nicht angeblich nicht dick machen oder hier, ne? Also viele Tipps, Kalorienfalle, Alkohol, ne? Was ist denn hier? Zum Beispiel Weizenbier, ganz schlecht, ganz schlecht. Weizenbier, Weißwein, ganz schlecht alles, ne? Sekt, hier, Pilsen, ein schönes Pilz, darf man alles nicht trinken. Und viele, viele Tipps irgendwie. Zum Beispiel hier eine Eiscreme so mit Schokolade, hier steht immer so Bilder, links ist immer das böse Produkt, also Schokoladen, also Eis am Stiel mit Schokolade. Rechts ist Fruchteis, ne? Hier so ein Flutschfinger
Flutschfinger.
Oh Gott. Und dann soll man hier zum Beispiel Karamellbonbons lieber nicht, so dafür hier so mal Gummibärchen, weil da weniger Kalorien und so, ne? Ist doch logisch. Also dann hier Fertigkuchen, auch scheiße, am besten eine schöne Backmischung, Zitronenkuchen. Ne?
Direkt aus der Packung trinken,
essen. Wer macht, und dann alles so Sushi versus, nee, California. Achso, es gibt sogar schlechtes Sushi.
Ja.
Genau, das California-Style-Sushi ist irgendwie populär, so, und bringt den 8-mal mehr Fett. Sehr populär,
das planierte
und bringt 8-mal mehr Fett zwischen die Stäbchen als die Klassiker in Japan. Also das heißt, das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. California Rolls machen fetter als das klassische Sushi, also so Maki und Nigiri.
Ja.
Aber habe ich dann immer gelesen und nur Hunger gekriegt.
Wollte ich gerade sagen, da kriege ich schon Cola vom Hören, ne?
Weißt du, ist mir egal. Ich
Hunger auf das California-Sushi, ehrlich gesagt.
Ich muss ehrlich sagen, ob ich jetzt Rahmgemüse mit Käse esse oder reines Tiefkühlgemüse.
Ja. Das ist schon
gleich, okay, jetzt kommt gleich mal auf, ist immer das Altpapier, so, meine Nummer 10, die nebenbei Diät schwankt für zwischendurch. Klappt garantiert nicht. Also,
schlimm.
Bei mir war es, nee, das hat nicht gewirkt, so. So, jetzt bist du wieder dran.
Ja. Ja, totaler Themenwechsel, Mein Kampf von Adolf Hitler, und zwar
Ach, Hitlers, Quatsch, das...
doch, habe ich hier mit reingenommen.
Fand's nicht gut?
Also, nee, muss ich hier mal den Finger in die Wunde legen, und zwar Adolf Hitler.
Die kommentierte Version oder die direkt aus dem Knast?
Ich hab die alte Version, die habe ich damals noch, gab es damals noch Secondhand beim beim Shop sozusagen, ne? Und habe ich mir als Jugendlicher mal gekauft. Ja, gab's so, der stand sogar im Schaufenster, habe ich mir da mal geholt. Mhm. Und damals war das
vor Ort. Aber die ist doch gar nicht, okay, aber die wurde dann verboten, ist doch dann jetzt wieder. Nee, warte, die wurde eingestellt. Wegen,
der Handel war, glaube ich, verboten. Besitzen war nicht verboten. Der Besitz war nie verboten.
Aber es ist allgemein gut. Du kannst es jetzt ja drucken, frei drucken, glaube ich. Ja. Ne? Du darfst es, glaube ich, sozusagen ist nicht.
Auf jeden Fall ist das irgendwie recht jetzt nicht mehr bei diesen bayerischen. Was war das nochmal? Also jedenfalls, ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen. Jedenfalls, ich wollte auch eigentlich eher inhaltlich was sagen. Und zwar ist es so, dass das ganze Ding ist ja sozusagen die Programmschrift von Hitler, sein Bekenntnis und so, und es wurde in zwei Bänden geschrieben, ist 1925, 1926 erschienen, jeweils ein Teil. Und im Münchner Eher Verlag, das war ja so ein bisschen der Verlag, wo Adolf Hitler auch seine Kohle gekriegt hat, weil das ja dann irgendwann, glaube ich, zu jeder Hochzeit und zu jeder Feier amtlich auch verschenkt wurde, glaube ich. Das heißt also, er hat dafür gesorgt, dass das halt sozusagen immer wieder aufgelegt wurde.
Stimmt, ja.
Also jeder Deutsche hat das im Haus gehabt, keiner hat es gelesen, glaube ich. Und zwar auch aus guten Gründen, weil das eben, also ich habe es nochmal hier nachgelesen, es gilt als einer der wenigsten gelesenen Bestseller der deutschen Geschichte. Und zwar ist es halt so, inhaltlich kann man es zusammenfassen, ist eine einzelne Person, die halt die anscheinend die ganze Weltgeschichte versteht und erklärt und eben aufsteigt zum Superhelden, und das ist einfach schon so Größenwahn zwischen Buchdeckeln. Und das eigentliche Problem ist halt, dass das Lesen so frustriert, weil es wahnsinnig hölzern geschrieben ist, auch rührselig, und also es macht einem, abgesehen davon, dass es inhaltlich schon so skurril ist, ist es auch zum Lesen wahnsinnig schwer. Und abgesehen davon, dass es jetzt in der alten Version auch noch ein
Frage ist. Er ist im Gefängnis geschrieben, muss man ja berücksichtigen.
Ja.
Widrige
Umstände, auch,
weil er schon wegen seinem Putschversuch oder was,
genau.
Saß er in München, glaube ich, irgendwo ein, oder in Stadelheim,
wo
saß er, keine Ahnung.
Ach Gott, die Frage, wo saß er nochmal? Auf jeden Fall war das so, genau, Festung Landsberg, da das,
ach so,
das,
so
hieß das damals. Mhm. Ja, und also wie gesagt, das ist einfach nicht gut zu lesen, weil es eben, wie gesagt, das ist wahnsinnig kleinkariert, naiv, auch irgendwie neurotisch, und abgesehen davon natürlich voller Hass.
Das sowieso.
Alles, was du dir vorstellen
wahrscheinlich
kannst.
Wahrscheinlich auch...
Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht, wo man denkt, oh, das lese ich jetzt mal, um mich zu gruseln oder so. Nee, das ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr langweilig.
Ja, Mensch, muss ich mal reinschauen, habe ich noch gar nicht gelesen. Ich habe was, oder nicht. Nee, vielleicht doch nicht. Ich habe also was ganz, auf was ich bin ja hier verkappter Autor, der sein Buch einfach nicht veröffentlicht kriegt.
Ja.
Leider. Aber dazu habe ich mir ein Buch gekauft, das mir angeblich helfen sollte, eine Empfehlung.
Ja.
Von Hans Josef Orteil, Klaus Ziblewski, wie Romane entstehen, aus der Sammlung Luchterhand. Ich lese mal den Klappentext in die Rückseite. Vom Schreiben zwischen Kunst und Handwerk auf bisher einzigartige Weise beleuchten der Romancier Hans-Josef Oertel und der Lektor Klaus Ziblewski anhand vieler Beispiele und eigener Erfahrung alle wesentlichen Facetten des geheimnisvollen Prozesses der Romanentstehung, vom ersten poetischen Einfall über die Erfindung von Figuren und das Skizzieren von Romanbauplänen bis hin zur Arbeit am Manuskript und seiner Fertigstellung. Eine unendlich langweilige Bleiwüste von irgendwelchen Vorlesungen oder so. Es ist wirklich unglaublich. Wer das liest, schreibt da garantiert keinen Roman mehr. Also diese totale Verkopfung von irgendwelchen... Ich habe es bis Seite 28 geschafft. Hatte ich keinen Bock mehr.
Oh,
also wer einen Roman schreiben will, sollte am besten einfach anfangen und bloß keine Bücher lesen.
Ja,
das,
ne?
Ist mein Tipp. Das ist zumindest
nicht,
auf jeden Fall nicht das hier.
Ja.
Gleich ins Altpapier. Warte mal. Ah, schön teuer, weg damit. So, du bist dran.
Ab in die Tonne. Ja, ich habe Illuminati von Dan Brown. Dan Brown kennt man ja so ein bisschen von diesen ganzen Verfilmungen mit Tom Hanks. Da gab es ja diverse Filme, Bücher von ihm, die verfilmt wurden. Also Illuminati ist eben 2003 erschienen. und hatte weltweit eine Auflage von 8 Millionen Exemplaren, also hat sich super, super verkauft. Die Handlung dreht sich um einen angeblichen Versuch des Illuminaten. Das ist also angeblich laut dem Roman ein seit Jahrhunderten bestehender Geheimbund, die katholische Kirche zu zerstören. Und das tatsächliche Motiv ist aber wohl die Annäherung der katholischen Kirche an die Wissenschaft. Und also dann spielt auch noch das Forschungsinstitut in CERN, das Forschungsinstitut CERN in der Schweiz spielt eine Rolle.
Ach, ganz neu ist das, ist relativ neu dann,
oder? Nee, von 2003. Nee, das ging ja damals schon um.
Ach, CERN ist schon so alt?
Das jetzt demnächst, ja, dass demnächst dann die Welt vom Schwarzen Loch verschluckt wird und so, ne?
Ach, du, so lange gibt's das schon? Ach, du.
Ja, und das kommt auch alles drin vor, vor allem in diesem Roman, ne? Und es ist also, im Grunde ist das eine einzige Verschwörungsspinner-Story, eben wahrscheinlich sehr gut lesbar für so amerikanische Reborn Christians, für so amerikanische Protestanten. Also da geht's wirklich hoch her, eben wie gesagt, von Illuminaten über CERN, über irgendwelche katholischen Geheimbünde und also ein, ich würde sagen, es ist völliger Irrsinn, was da drin passiert, so, ne? Und also gibt aber offensichtlich einen großen Markt für, das ist wirklich Fantasy, kann man sagen, so, ne? Und wie gesagt, also Illuminati oder was, ich glaube Da Vinci Code ist auch von Dan Brown, Inferno, also das hat sich alles wahnsinnig gut verkauft. Man muss da einfach mal reinlesen, um zu sehen, wie naiv das geschrieben ist, ne? Und das ist also für dich oder für mich ist das unlesbar. Du würdest wahrscheinlich aus so einem Buch nicht lesen, aber wie gesagt, diese Dinger verkaufen sich millionenfach und das ist wirklich also Kindergeburtstag.
So was habe ich nämlich auch gerade in der Hand. Das ist nämlich meine Nummer 8, ne? Und zwar die 8-Week Blood Sugar Diet, ne? Von Dr. Michael Mosley mit einem Vorwort von Professor Roy Taylor, der Nummer 1 Bestseller aus den USA, ne? Lose Weight Fast and Reprogram Your Body, ne? Wahnsinn, ein amerikanischer Bestseller für Adipositas Betroffene. Also unglaublich beschissen. Also hier steht: Snack on nuts, they are great source of protein. Eat more healthy fats and oil. Oils. Avoid margarine and use butter instead. Cheese in moderation is fine. High quality proteins to wolf down include oily fish, prawns, chicken, turkey, pork, beef and of course eggs. Eat plenty of different colored veggies from dark leafy green to bright red and yellow peppers. Avoid too many sweet fruits. Berries, apples or pears are fine, but sweet tropical fruits such as mango, pineapple, melon and bananas are full of sugar. Have a drink, but not too many. Try to average no more than one of two
units. Das steht da alles so auf einer Seite.
Das steht hier drin. Alter, das ist unfassbar. Das ist ja
voll das Kuddelmuddel.
Und, und jetzt gucke ich lese das Buch und ich gucke in den Spiegel und das kann nicht wahr sein. Das bringt ja gar nichts. Ne? Und ich habe jetzt gerade, ich war jetzt beim Arzt und mein Blutzuckerspiegel war etwas hoch. Schade. Wir haben gleich mal rausgefunden, woran es lag. Morgens 0,4 Liter O-Saft, Granatapfelsaft oder Cranberry-Saft, ganz schlechte Idee, ist sozusagen der absolute Leberhaken für die morgens schon, ne, für die Leber, also gerade Granatapfelsaft, von denkst du, ist gesund, ne, auch arschteuer das Zeug, gar nicht, ne, also ganz schlecht, 13 Stück Zucker auf 100 Milliliter, gleich weggelassen und schon passt die Hose wieder, aber dieses Buch hier, muss ich ehrlich sagen, ein einzelnen, gleich, es kommt sofort ins Altpapier, ich weiß gar nicht, wieso das hier noch steht. Auf jeden Fall ist das ein amerikanischer Bestseller mit so schönen Bildern von geschnittenen Möhren und Stangensellerie und Äpfeln und so, weg damit. Fertig aus, kein Problem.
Ja, das ist so, furchtbar.
Das war die Nummer
8. Ich hab bei mir dann als nächstes Deutschland von Sinnen von Akif Pirinci. Das ist ja so, der Akif Pirinci ist ja so der Vorzeige.
Sag mal, du machst mir Belletristik und ich mache mir das Sachbuch.
Das sieht so aus.
Das soll irgendwie sein.
Wobei ich glaube, Akif Pirinci meint das als Sachbuch, aber eigentlich ist es Belletristik. Das ist ja so Akif Pirinci, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ach ja,
der hat früher diese Katzenromane geschrieben, Felida, und war einfach so ein, für alleinstehende Frauen, das wurde das glaube ich gerne gelesen und so, aber das ist eben jetzt mittlerweile das Sprachrohr der neuen Rechten. Und also ein hasserfüllter Typ, ne? Also der Untertitel von Deutschland von Sinnen ist Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer. Hat sich aber auch sehr gut verkauft. Und wer das eben liest, der erfährt man eben erstmal, dass alle Leute Arschlöcher sind. Also sowohl diejenigen, die eben Hilfe vom Staat kriegen, Steuerzahler sind die allerdümmsten.
Dafür muss ich auch kein Buch lesen, um das zu wissen.
Das ist so im Grunde wie jemand, der in der Kneipe sitzt und sich aufregt. Ne? Die Beamten sind so Sesselfurzer, die Regierung, die EU ist scheiße, egal, einfach alle sind Idioten. Und er hat auch gleich Lösungen dafür, also er bietet gleich tolle Lösungen an, ist also ein smarter Typ. Generell würde er nämlich die Steuern auf 5% festsetzen. Dafür gibt es auch keine Ausnahmen.
Finde ich ja, auch also, gut, ja. Das ist von auch gut, ne? Klar, geil.
Ne? Die ganzen Schnorrer müssen alle weg. Also Hilfezahlungen gibt es gar nicht mehr. Und dadurch wird dann eben auch, werden wir übrigens alle reich, weil wir alle viel mehr Geld haben und so. Und genau, die EU, der EU würde auch keine Zahlungen mehr geben. Außerdem würde neue Atomkraftwerke bauen, weil das alles viel zu teuer ist mit der Windkraft. Mhm.
Die sind also, ja jetzt wieder Öko, ja. Ja,
das wird ja ne, schon, so. Ja. Also er ist ja ganz gut auf Kurs.
Ein weiser, voraussehender Seher.
Ja, ne, genau.
Genau, ja, ist so gut. Ich meine, toll.
Also man kann es jetzt sagen, also entweder, ich würde sagen, bei dem Typen, das ist, wenn du es liest, also entweder hat er ein völliges Rad ab oder es ist kalkuliert. Also ich würde vielleicht fast denken, dass es vielleicht auch ein bisschen Kalkulation ist, weil sonst kann ich mir das gar nicht erklären, wie man so einen Unsinn schreibt. Es gibt ja für eine schöne Zielgruppe, ne, eine saftige, aber also eben so Männer mittleren Alters, die vielleicht ein bisschen hohen Blutdruck haben, so würde ich sagen, für die ist das sicher sehr sehr schön zu lesen. Genau, dann wurde sein, das besonders wütend ist er auf Ioma Mangold, das ist so ein Zeitredakteur, der hat sein Buch verrissen und der hat eben und hat wohl gesagt, Pireti soll mal zurück in die Türkei gehen. Und dazu hat Pirinci gesagt, Mangold, der sieht ja auch nicht aus, das ist ja so, ist ein Afrodeutscher, da hat er gesagt, der soll doch zurück nach Afrika gehen in den Busch. Also die beiden sind sich, also ich glaube, da viele deutsche AfD-Wähler reiben sich die Hände, wenn sie sowas lesen. Das ist, kann man also, glaube ich, auch schön in die Rundablage schmeißen. Ziemlich schlimmes Buch.
Ja, es tut mir leid. Ich hab Nummer, was ist meine Nummer 7? Ist bei mir die Kräuterspirale, Kräutervielfalt auf kleinem Raum. Von ein Taschenbuch von Gräfe und Unzer vom Februar 2014. Also Kräuterspirale, ne? Also das klingt dann immer ganz toll und so, ne? Und dann hast du über frische Kräuter und so, ne? Und dann das kann man ein paar Steine holen und dann ein kleines Wasserbassin, ne? Was ist das hier, die Brunnenkresse oder so, ne? Also ich habe das dann mal so versucht nachzubauen, ne? So mit so einem, ne? Es gibt dann verschiedene Zonen, ne? Also einmal so die Trockenzone, die Normalzone, die Humuszone, die Sumpf- und Wasserzone und überall schön blühen die fröhlichsten Kräuter, ne, für die leckeren Spezereien, die man dann sozusagen dazu bereitet. Am Ende ist alles zusammengefallen, es wuchs überall nur Brennnesseln und dieses Ding, da sind die Frösche ertrunken, da in dem kleinen Wasserbassin. Also Kräuterspirale, da hilft auch kein Buch, muss ich sagen. Also wer das machen will, keine Ahnung, viel Spaß, aber ich glaube, sagen, da darfst du auf jeden Fall nicht berufstätig sein, weil du musst immer jede Zone auch anders gießen und das ist alles ein episches Projekt, also fand ich, also am Ende ist sowieso überall Unkraut, also da findest du gar nichts wieder. Also würde ich sagen, Finger weg, ne?
Ja.
Geht einfach in den Supermarkt, kauft euch die Kräuter da, ne? Ich habe im Hochbeet, da habe ich da alles reingehauen und da brauche ich auch nicht irgendwelche
Kräuter. Ja, das ist doch super. Bei dir das wächst doch bei dir alles.
Wächst wie bescheuert, ja. Genau. Und also Kräuterspirale, ja. Mein lieber Schwan. Wer sich das ausgedacht hat, der muss auch, der doch zu lange auf der Waldorfschule.
Ja. Wollte ich gerade sagen, es klingt doch nicht gut. Also die Kräuterspirale.
Nimm ich zurück, nein, das war
gemein. Sehr unangenehm.
Okay.
Nee, dafür könnten die Waldorfschule keinen
Defizit. Nein, gar nichts. Nein, das war auch völlig aus dem Kontext. Das war
ja.
So, ich habe eine Kräuterspirale auf 7, ja.
Deine Kräuterspirale auf 7, danke. Schöner kann man es nicht ausdrücken.
Zitronenmelisse gibt es auch im Baumarkt. Okay, Entschuldigung. Nein, okay, ja. Das war's.
Aber ich sag mal, besser Kräuterspirale als Schweigespirale. Ja, also bei mir ist auf jeden Fall
auch. Oder Schafspirale.
Gibt es auch noch, richtig.
Viele.
Wollen wir jetzt nicht weiter drauf?
Hätte ich fast ist auch nicht gesagt. Gut.
Also auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder ein Buch, was wirklich für die Tonne ist, also aus meiner Sicht jedenfalls, ist das von Craig Russell, den kennt man vielleicht, so ein Krimi-Autor, amerikanischer, glaube ich, oder englischer, Blutadler. Und zwar Blutadler.
Geiler Titel, aber schon mal.
Ja,
macht schon mal Bock. Ja.
Macht schon mal Bock und spielt in Hamburg. Blutadler ist so eine angebliche Hinrichtungsmethode der Wikinger.
Oh.
Und ist ein Teil der Jan Fabel-Serie. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein englischer Autor schreibt eine Romanserie, die in Hamburg spielt. Der Kommissar heißt Jan Fabel. Und es geht um Wikingermorde. So, und es ist also ein Serienkiller, der ist in Hamburg unterwegs und man merkt auch ziemlich schnell, dass da ein bisschen mehr hinter den Morden steckt. Da ist irgendwie, glaube ich, auch die ukrainische Mafia im Spiel und so weiter und so fort. Das hörte sich auch zu Anfang alles nicht schlecht an. Aber das Problem ist die Umsetzung. Das ist einfach völlig, es wirkt alles völlig künstlich und du merkst, dass es einfach definitiv nicht von Hamburgern für Hamburger oder irgendwas mit Deutschland zu tun hat, sondern es ist einfach völlig steril geschrieben. Allein schon der Name Jan Fabel ist doch, keiner heißt so in Deutschland, ne?
Und, ja, das ist schlecht ausgedacht. Das ist besser.
Ne, das ist eben, das passiert wahrscheinlich, wenn sich ein Engländer deutsche Namen ausdenkt, hat wahrscheinlich übersetzt, was heißt ein Fable oder Fabel, ich weiß nicht was, ne? Und der Schreibstil ist halt so ein bisschen wie Jerry Cotton, würde ich sagen. Also so komisch Billigroman und sehr flach, alles sehr albern und das Ende ist auch enttäuschend, will ich hier zwar nicht verraten, aber wurde denn auch noch verrückterweise mit Peter Lohmeier verfilmt?
Es gibt also das auch als wie schön, Film. Ja, das ist ja der Charakterschauspieler des Jahres, ey, für mich. Also,
ne, also ich will da nichts sagen, nein, aber das ist wirklich. Ne? Aua, und ich vermute, also es würde einfach wahrscheinlich einfach so traurig, das ist, wurde es verfilmt, weil es hat von ein ausländischer Autor schreibt Bücher über Deutschland, wahrscheinlich reicht das schon, um die Eitelkeit hier zu kitzeln und ja, und dann kommen da auch so Sachen drin vor, die sind so lachhaft, da ist zum Beispiel drin, kommt ein LKA-Beamter vor, der hat eine vorschriftswidrige, fette Magnum am Halfter, wo ich sage, Alter, das ist vielleicht in Texas so, aber in Hamburg ganz bestimmt keine fette Magnum am Halfter, ja, peinlich, also würde ich sagen, Craig Russell, die Jan-Fabel-Serie, kann man die Finger von lassen.
Schlimm, ja. Bei mir ist es, glaube ich, meine Nummer 6 ist bei mir Joachim Meyerhoff, Alle Toten fliegen hoch. Das ist nicht aber, und zwar Amerika, ne? Das ist, glaube ich, Alle Toten, das ist der Amerika heißt das Buch. Und es beschreibt, ich habe es gelesen, ich muss sagen, das ist mein persönlicher Eindruck oder mein persönlicher Geschmack, es ist wirklich so banale Literatur, das hat ja sicher seinen Wert, nur ich kann damit nichts anfangen. Also es ist sozusagen naive Literatur, ne? Es gibt ja naive Malerei, ne? Naive Malerei, weißt du, irgendwie, da ist der Baum und da ist der Hund und da ist die Wolke und da ist die Sonne und da ist das Haus, ne? Und alles so schön, ganz klar, also weder surrealistisch noch impressionistisch irgendwie verwurstet, sondern eher kindlich verklärt. Und ich finde, diese Schreibweise, das liegt mir irgendwie gar nicht. Das ist ja so ultra erfolgreich, der, ich glaube, es ist auch aus Rendsburg oder so. Er schreibt aber, ja, so jetzt mal, das ist jetzt nicht zitiert, aber so, ja, mein Vater, ich habe das andere Buch auch gelesen da, wo er da in diesem Behindertenheim wohnt, überhaupt nicht lustig. Und ja, wir wollten segeln gehen, die Mutter schmierte schon die Brote und dann stiegen wir ins Auto und fuhren los gen Nordsee. Und unterwegs sahen wir die Möwen und die Segel knatterten. Alter, was passiert da auch noch was oder so? Oder ist so irgendwie, kann man vielleicht noch mal einen Witz machen über irgendwie die Möwe, die auf die Scheibe kackt? Nein, es muss alles irgendwie, also es ist ultra erfolgreich. Nur ich kann damit nichts, also ich persönlich kann nichts mit anfangen. Ich finde es einfach echt langweilig. Aber das ist, wie gesagt, deswegen muss ich das leider auf die Liste packen, weil das wirklich für mich überhaupt sich nicht erschließt, warum man so schreibt. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht, muss nicht schlecht sein, aber mich holt das gar nicht ab.
Nee. Das habe ich gesagt. Das habe ich auch mehrmals hier.
Es geht um Amerika, genau. Alle Titel fliegen hoch, Teil 1, Amerika. Es geht um den Schüleraustausch, ne? Also, er ist dann in den USA und erlebt da auch Sachen oder so. Ich war auch in den USA. Ich könnte auch ein Buch schreiben, aber es aus meiner Sicht witziger wäre, aber das würde wahrscheinlich keiner interessieren. Ich muss das. Aber sorry, jetzt habe ich den unterbrochen.
Ich finde es einfach nur, das, was du gerade sagst, das habe ich auch häufiger mal in meiner Liste, ist mir aufgefallen, was mich immer stört, ist, wenn die Sachen so in den Medien so irgendwie hofiert werden und so eben, als wenn die so Neuigkeitswert hatten, das ist ja bei dem Typen auch so gewesen und das ist ja teilweise vielleicht auch richtig, bloß wenn der Stil so schlecht ist, wenn ich merke, okay, wenn man einfach, das ist einfach das Wichtigste, ist ja wie bei Filmen, ist auch bei Büchern, das muss glaubwürdig und knackig geschrieben sein und so, ne? Und es muss irgendwie zielführend sein und es muss vor allem glaubwürdig sein und fett. Dass man's, ne? Das ist oft nicht der Fall. Also es ist eben, und dann, für Deutschland reicht es aber komischerweise immer. Also wenn es dann irgendwie das Thema gerade in Mode ist oder wenn es, ne, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, so gerne so auch diese Romane, diese Forensiker-Romane und so, das ist teilweise so grauenhaft schlecht geschrieben und so völlig, naja.
Ja, also ich meine, der Erfolg gibt ihm recht und der sicher ist es also absolut sein Wert oder so, ne? Wenn das kann, ist ja nicht umsonst so erfolgreich. Ich kann aber Sven Regner, den mag ich sehr gerne und so. Ne? Und manchmal ist es eben so, der schreibt eben in den Dialogen. Der sagt dann, Kalle sagt, wir gehen in den Baumarkt. Wieso, sagt der Blub? Oder wie heißen die da? Pimmel. Ja, wir gehen, warum? Wir wollen doch eine Säge kaufen. Ja, Kalle fragt, aber wozu brauchen wir eine Säge? P. Immel sagt, weil wir doch die Tür aufsägen wollen. Ach so, aber warum denn? Und so, dann es geht, es ist jetzt so kein Zitat, aber so geht's halt seitenweise. Muss man auch mögen, so, ne? Also, es ist, aber es ist halt witzig, aber vom Stil her muss ich sagen, holt mich das auch nicht unbedingt ab. Nee. Aber ich bin halt Heinz Strunk-Fan, das versteht doch keiner, ne? Wieso finde ich Heinz Strunk geil? Ich finde, der schreibt genial. Das letzte Buch fand ich jetzt nicht so doll irgendwie, aber muss sagen, gut, ist Geschmackssache, aber ich bin da echt kritisch, da lese ich ja lieber Thomas Mann, echt. Also der Satz geht über eine halbe Seite, den muss ich dann dreimal lesen, bis ich ihn verstanden habe, aber da habe ich dann auch mehr Bock drauf, weil es einfach eine Herausforderung ist, ne? Irgendwie.
Ja, und das ist mir aber Thomas Mann hat trotz allem hat Thomas Mann ja immer versucht, unterhaltsam zu schreiben. Das ist der Punkt. Ja, also der hat immer versucht, geistreich unterhaltsam zu schreiben und hat das auch gekonnt. Ich rede in
Zauberberg jetzt, ne? Also ja, aber Buddenbrock ist so wieder anders,
Nur, das ist einfach gut geschrieben, es ist einfach so, dass es unterhält.
Klar. Ja, klar.
Und das ist eben bei diesen ganz vielen Sachen, ist das überhaupt nicht der Fall, wo ich immer denke, Alter, ihr Millionen Leser, die ihr das lest, ne, fällt euch das gar nicht auf, dass es geschrieben wie Kacke, ne? Da kommen auf jeder Seite drei Morde vor, das habe ich schon verstanden. Mhm. Es geht immer um, ne, da wird die Haut abgezogen und die Augäpfel werden rausgeholt. Und so, ich sage so, aber das kann man doch auch so schreiben.
Aber weißt du, was mir da einfällt? Ich habe nämlich, die ganze Literaturszene geht ja auch jetzt in Richtung so Influencer, ne? Ey, da hat ja mal der Bibi oder so, ne? Die hat 8 Millionen Abonnenten auf YouTube, ne? Dann schreibt die halt, die hat jetzt kein Buch geschrieben, aber ich habe mal ein Buch von einer Influencerin gelesen, so ein Märchenbuch, Alter, du fällst vom Glauben ab, ne? Das wurde nur veröffentlicht, weil die wussten, wenn die das im Kanal da vorstellt, dann kaufen das schon mal 200.000 oder so, ne? Aber richtig schlimm, richtig schlimm. Also, es hat und das war wirklich naivste. Also es war richtig schlimm, also richtig, da ist der Herr Meyerhoff ja irgendwo noch interessant gegen, aber es war, also da weiß ich nicht, was die Verlage da machen, die müssen auch Geld verdienen, aber echt bitte nicht so, ne? Also das ist irgendwie, das schreiben ja nicht selber, das Schreiben wird dann geschrieben und dann natürlich in diesem naiven Blümchen, rosa, weiß ich hier, Feenwelt, Duktus, wie man sich das für eben vorstellt, ne? Ja. Das können wir eine eigene Sendung drüber machen. Also,
ja, absolut.
Das ist ein kleiner Ausflug jetzt, genau.
Absolut. Nee, schlechte Bücher ist wirklich ein weites Feld, muss man wirklich sagen. Wird komischerweise gar nicht so viel drüber gesprochen. Es wird immer nur so dargestellt, oh, das Neueste und toll und oh, was da passiert, Sensationen und so. Ja. Ne? Nein, es spielt in Berlin. Oh, da gibt's Morde in der Unterwelt. Ah, da passieren sexuelle wilde Sachen und so, ne? Aber wenn das geschrieben ist wie Rotz, dann kannst du es die Tonne kloppen. Fertig. Das ist irgendwie, na gut. Ich habe dann noch, ich habe eins der wenigen Bücher über Lebenshilfe, die ich mal gekauft habe, habe ich auch schon mal vorgestellt. Da habe ich dem Bereich eben weniger zu bieten. Das war Dianetik von L. Ron Hubbard. Das habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Alter,
mein Kampf und jetzt L. Ron Hubbard. Du bist ja, hast ja wirklich jeden Klassiker da auf dem Tisch, kann das sein, oder?
Absolut, absolut. Und ich muss da leider auch, ich muss den Finger in die Wunde legen. Oh, ich weiß, dass die meisten von euch da draußen riesen Fans sind von Scientology. Aber ich kenne auch keinen. Aber ich bin auch eine kritische Stimme. Ich bin eine der wenigen kritischen Stimmen. Nein, das ist ja Quatsch eigentlich, aber eigentlich tritt man ja auch nicht auf Toten rum, aber das ist halt so, dass ich sagen muss, dass es eben, das ist eben wirklich, also man denkt ja von außen, du siehst das Buch, das ist der Leitfaden für den menschlichen Verstand, steht da drauf. Und ich habe das, und das war also auch schick aus von außen, so mit so einem bunten Einband und mit so einer goldenen Schrift drauf und so einem Vulkan war da, glaube ich, und so abgebildet, genau. Und in der Werbung stand immer, dass Albert Einstein gesagt hat, wir nutzen nur 10% unseres Gehirnvolumens, glaube ich, oder so, oder unseres menschlichen Verstandes. Also wie auch immer, das in dem Buch drin steht, was da drin steht, ist wirklich total uninteressant. Es sind einfach wirre Gedankengänge. Es ist halt einfach eine große Enttäuschung gewesen. Und es hat auch nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun über Psychologie oder so. Also das ist einfach nur Werbung für Scientology. Also in jedem zweiten Satz steht drin, dass man eben unbedingt demnächst jetzt mal Lehrgänge machen müsste bei Scientology. Und ich kann dazu nur sagen, also wer wirklich irgendwie das möchte, sein Potenzial erweitern oder sein Potenzial nutzen oder so, der muss dann halt richtige Fachbücher lesen. Das ist vielleicht ein bisschen anstrengender. Ja, aber das muss er halt mal machen. Oder muss Herrn Kielstraub fragen, der kennt sich ja vielleicht aus, aber eben Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt, ne? Also jedenfalls, der Typ ist halt ein ehemaliger zweitklassiger Science-Fiction-Autor und
hat nebenbei noch eine Sekte gegründet.
Ja, das ist ganz erfolgreich, aber das kann irgendwie nicht an den Büchern liegen, weil die nicht so gut sind.
Nee, stimmt. Er lernt Versprechungen.
Nee, offensichtlich ja. Ne? Also er hat das irgendwie irgendwas hat er richtig gemacht, also geschrieben. Dass wenn, also wenn, wenn man, wer lesen kann, der, wer lesen kann, der merkt das ziemlich schnell, dass es Rotz ist. Und also das ist wirklich überhaupt nicht unterhaltsam. Und
also Hitler und Ron Hubbard, keine Empfehlung heute. Okay.
Heute gar nicht. Ne? Ich weiß, dass es auch viele Leute wird das jetzt verletzen und empören, aber so ist es.
Oh, jetzt klingelt mein Telefon.
Oh. Soll ich uns weitermachen? Oder?
Ich bin jetzt Nummer 5, ne? Und zwar Nummer 5 sind alle meine Pokerbücher. Ich wollte ja mal Poker-Profi werden, ne? Ich habe jede Menge Pokerbücher gekauft. Und zwar die Poker-Uni von Jan Meinert, ne? Dann habe ich hier Texas Hold'em von Eike Adler, Poker mit System. Dann auf Englisch Dan Harrington und Bill Roberti. Harrington on Hold'em, Expertenstrategie für No-Limit-Turniere. Und das Texas Hold'em Poker mit System von Sharkbooks.
Du hast vier oder fünf Bücher über Poker.
Ich habe keins gelesen, leider. Ich habe keine Zeit. Und dachte, wurde mir auch in meiner Pokerrunde, wo ich immer viel Geld lasse, wurde mir gesagt, dass diese ganzen Bücher auch Quatsch sind, weil die mittlerweile schon alles wieder überholt ist oder so. Aber ich sag mal so, ich dachte, da wäre ein englisches Buch bei. Also ich habe vier ungelesene Pokerbücher hier. Die waren auch ganz schön teuer. 30 Euro.
Ja.
Und zwar, was habe ich hier? Die Poker-Uni, ne? Das ist jetzt dieser Standardwert.
Hört sich gut an, die
also
Poker-Uni.
Pre-Flop-Race und so weiter, ne? Mhm. Wie wird Spielsucht wissenschaftlich definiert? Ach so, Spielsucht.
Das geht um steht da drin.
Spielsucht, die drei Phasen der Spielsucht.
Okay.
Ja, das ist natürlich ganz interessant. Aber ich dachte, da geht es ums Poker. Ja, da geht es um Poker. Gesetzliche Poker. Ach so, warte mal. Und zwar, Übung zum Spiel auf dem Flop. Beispiel, Sie haben König, Karo König und Pik Bube. In der ersten Wettrunde gab es keine Erhöhung. 6 von 8 Spielern sind nach dem Flop noch in der Hand. Auch sie selbst sind im Late Position einfach nur mitgegangen. Jetzt kommt der Flop. Flop-Karte ist Herz 3. Dieser Flop ist wirklich ideal für sie. Sie haben Top-Pair mit relativ hohem Kicker. Das hätte ich auch selber rausgefunden.
Okay, also muss man schon ein bisschen sich auskennen.
Ein sogenannter Rainbow-Flop auf dem Tisch liegt. Ja, also ich muss sagen, das macht vielleicht auch Spielsucht ist auch ein Thema. Habe ich jetzt kein Buch zugekauft, aber ich habe hier diese vier Pokerbücher. Wer sie haben möchte, der kann sich eben melden. Stellt sie bei eBay rein. Ja. Das war gar nicht. Das war irgendwie viel Geld für gar nichts. Jetzt wollte ich mich auf Dart konzentrieren, also Dart-Profi, da kann man ja auch
Dartbücher.
Dartbücher kaufen und dann professionell Dart spielen und dann da ein bisschen Geld verdienen. Das wollte ich jetzt mal ein bisschen umswitchen. So meine
ehrlich, ey. Nein, aber Poker an sich finde ich ja cool und aufregend, muss ich sagen. Das
ist voll, aber ich spiele auch immer Scheiße. Ich spiele immer nur, wenn du irgendwie was, ein Ass-König oder so auf der Hand, dann gehst du halt mit. Und es gibt aber Leute, die vorm Flop schon irgendwie da, keine Ahnung, da 3 Euro reinschmeißen, was für mich ja viel Geld ist, ne? So vorm Flop irgendwie, keiner weiß, was auf dem, nichts liegt auf dem Tisch, ne?
Okay.
So, und die bluffen dich raus, ne? Dann bist du jedes Mal weg. Ja, ich schmeiß weg. Und dann holst du immer die Ante, also die sozusagen deine die Mindestansätze wieder rein oder so, ne? Und
so wie auch immer. Anti-Up. Ja, war mal ein cooler Hip-Hop-Song. Fällt mir gerade ein, ja. Genau. Aha, interessant. Ja, ich mache das auch immer, dass ich regelmäßig die Sachen weghaue hier. Also ich sortiere immer Bücher aus und da habe ich die letzte Woche wieder Pakete, glaube ich, für 100 Euro weggeschickt. An Momox mache ich das immer, weil ich das einfacher, weil ich immer keine Lust habe, die Sachen bei eBay reinzustellen. Das dauert mir alles viel zu lange. Und dann, ich mache das eben ich haue das dann lieber für kleines Geld auf bei Momox raus, sozusagen. Ja. War das jetzt gerade Werbung für Momox? Keine Ahnung, nee. Okay, also, bei mir als nächstes habe ich auch wieder Belletristik und zwar großes Thema in Deutschland und auch angeblich international sehr prominent, Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek ist ein Krimi-Autor, der gerne so sehr blutrünstige Krimis schreibt über Serienmörder und über Forensiker und so. Und ist also ein deutscher Autor, der, glaube ich, auch mittlerweile irgendwie eine Talkshow moderiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Kann sein, ist das 3 nach 9 oder was? Also irgendwo sitzt er da auch jedenfalls auf dem Panel. Und ist also einer der angeblich der erfolgreichsten Autoren weltweit in dieser Richtung so. Und ja, ich habe das jetzt mal gelesen, habe da mal reingelesen und ich kann nur sagen, ich kann damit nichts anfangen. Es ist auch dasselbe Problem für mich hier wie bei Blutadler Jan Fabel. Das ist für mich Klischees. Das ist wirklich Klischees und Plattitüden und der Typ wird halt als Thriller-König abgefeiert und das kann ja auch sein, aber ich kann damit, das ist alles so, also ich sag jetzt mal ein Beispiel, ich habe hier ein Zitat über Berlin, schreibt er, vor Mitternacht, also ich beziehe mich jetzt auf das Buch Playlist, ich habe mal ein Buch rausgesucht, was ich besonders albern finde, Playlist, da geht's also um eine Playlist, nach der dann irgendwie Morde geschehen und da kommen also Songs vor von Tim Bensko, ich sag jetzt allein schon die Auswahl der Songs, Tim Bensko, Joris, Ray Garvey, Silbermond kommen davor. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, wer da die Zielgruppe ist schon so von diesen Songs so, ne? Und dann okay, dann das Ganze dann als Handy Klingeltöne übrigens. Ach so, nicht als Playlist, sondern als irgendwie als Handy Klingeltöne kommt das vor sozusagen. Also da sollen wahrscheinlich so moderne Themen jetzt vorkommen, Handy Klingeltöne, Playlist, aber eben auch in so einer Bauspar-Version, ne? Und das Ganze, und dann über Berlin sagt er also, vor Mitternacht versuchte die Hauptstadt den Schein der Zivilisation zu wahren. Denn dann entsteigen jugendliche Gangmitläufer, Prostituierte, Zuhälter, Drogenabhängige, Dealer, Betrunkene und erkennbar psychisch Erkrankte. Die kommen dann sowas aus der Unterwelt und verschrecken also die Leute, die nur mal kurz vom Hund raus wollen. Also das ist so ungefähr so die Richtung, und ich vermute mal, das liest sich sehr gut, wenn man so irgendwo in Pforzheim oder in Wuppertal im Bausparhäuschen sitzt und sich ein bisschen gruseln will. Ne? Und dann werden halt Leute aufgeschlitzt und dies und das, ne? Und da geht's um Playlists. Also man kriegt so ein bisschen was mit von der modernen Welt und auch vom Grusel und so. Aber ich finde das extrem schwer und schlecht lesbar so, ne? Und der Typ ist, wie gesagt, wahnsinnig erfolgreich, entspricht offensichtlich dem, was heutzutage so gewünscht wird. Und wenn man ihn so sieht in der Talkshow, wirkt er relativ unauffällig. Aber ich kann damit nichts anfangen. Was, hast du schon mal irgendwas gelesen? Kennst du den überhaupt?
Ich kenne ihn, klar, ja, aber nicht als Buchautor jetzt irgendwie.
Ja.
Oder weiß nicht. Ist,
naja, gut. Musst du ja auch nicht dann.
Ja, will ich auch nicht.
Also ist irre erfolgreich.
Mhm. Ja. Mhm. Komisch. Nee, aber, nee, warte mal, Sebastian Pfitzek. Welche Sendung ist das? Ich will gerade überlegen. Ich meine,
kann das sein, dass das Riverboat ist oder was? Ich bin aber nicht ganz sicher. Mhm. Ich weiß es gerade nicht so genau. Mhm.
Komisch, da. Ich habe gedacht, nee, die Bücher, ist er noch jung, ne?
Ich glaube,
ist
auch ein junger Typ. Oder. Haut auch viel raus, also schreibt wahnsinnig viel auch und ist immer sehr erfolgreich, handelt eigentlich immer von irgendwelchen krassen Mördern und also.
Ich habe bei mir nochmal 4 1000 legale Steuertricks. Das habe ich.
Das kenne ich auch noch.
Das Buch, das jedes, ja, das muss man sich jedes Jahr kaufen. Ne?
Ja.
Und dann gibt's da für jedes Jahr gab es ein Buch und man hat irgendwie drum geblättert und man könnte dann und dann war man es weggeschmissen. Weil da muss sich das nächste Jahr. Also ein wahnsinnig geiles Geschäftsmodell, weil Steuerrecht ändert sich ja dann auch ständig und so, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 848 Seiten. Von wie heißt der, Franz Konz, genau, und ich habe da nie was anfangen können. Ich habe dann meine Steuern, ich hatte keinen Bock drauf, habe gar keinen Bock auf Sekundärliteratur zu dem scheiß Thema Steuern zu
haben
oder so, und dann habe ich immer alles, okay, komm, weg, ab in den Kasten, mittlerweile Steuerberaterin, aber hier eine Kritik auf Amazon zu dem 1000 legale Steuertricks, 1000 ganz legale Steuertricks von 2019, hier eine 2-Sterne-Kritik. Also,
das gibt's immer noch,
von einem Amazon-Kunden. Für mich als alleinstehende Normalverdiener ohne Firmenwagen und ohne Immobilie gibt es wohl nicht so viele Tricks. Hatte mir mehr erwartet, eher für andere Zielgruppen. 44 Personen fanden diese Information hilfreich.
Ja, das glaube ich.
Ja, siehst du, damit ist alles gesagt. Ne? Also das ist wahrscheinlich nur für die ganz Großen, ne? Die noch in Monaco noch eine Immobilie haben oder so. Keine Ahnung. Also für mich ist das irgendwie nichts.
Ja.
Naja,
klar, dass für einen Durchschnittsbürger jetzt nicht so viel, für den Angestellten nicht so viel bringt, ist ja klar.
Aber ich glaube, das ist immer so ein 80er-Jahre-Phänomen, was ich hier gerade rausgebuddelt habe. Ne? Aber
auf dem Dachboden. Ich kann mich daran jeweils erinnern, dass es das früher immer gab. Ich musste gerade so richtig an früher denken, weil ich dieses Buch kannte. Das gab es immer, du hast recht.
Ja, ja, das war so schon.
Und das gibt es noch 2019, das ist ja krass, ey, alter Schwede. Ja.
Ja.
Also. Ich habe da noch auch wiederum, kann man das nennen, Belletristik, auf jeden Fall ein Kultbuch aus unserer Jugendzeit, Naked Lunch von William Burroughs. Mhm. William Burroughs war ja so ein schwer drogenabhängiger Schriftsteller, dessen Werke so auch so autobiografische Züge aufweisen. Es geht eigentlich fast immer um irgendwie Drogen und arme Leute, denen es ganz schlecht geht und so einfach so das ganze Elend und der Gesellschaft in Amerika, spielt gerne in New York, ne, in den Abgründen der Städte. Und Burroughs hat eben in diesem Buch hier Naked Lunch, der ist ja selber so, glaube ich, der Hauptprotagonist, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe das dann irgendwann gekauft, weil zu unserer Jugendzeit kam dieser Film raus, Naked Lunch, von David Lynch, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall war das damals, David Lynch war ja auch so ein Held der Gymnasiasten, des Nonkonformismus, sag ich mal so, ne? Und so ein Film, wo dann eben unter anderem so eine Szene bekannt ist, wo dann William Burroughs halt auf der Schreibmaschine schreibt und die verwandelt sich in so eine Kakerlake. Und also das hat so ein paar Szenen drin, die heute noch bekannt sind. Und das Buch selber ist halt, folgt der sogenannten Cut-Up-Technik. Das heißt, er hat die Manuskriptseiten in kleine Zettel zerschnitten, dann ohne Plan wieder neu angeordnet. Das Buch hat sozusagen keinen roten Faden, ist halt, wie sagt man das, eine Aneinanderreihung von sinnbefreiten Sätzen. Also da ist eben Drogenkonsum, Sexkonsum, das muss ja auch nicht schlecht sein grundsätzlich, aber es ist halt so einfach so durcheinander gewürfelt und bewusst, das wurde bewusst so getan als Kunstform, Cut-Up nennt sich das. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und dachte,
der schneidet das Manuskript klein und klebt das aber
wie? Genau. Aber, ich würde sagen, per Zufallsgenerator wieder zusammen.
Aber da war denn die Seitenweise oder wie?
Also bestimmte Absätze sind da schon drin und so. Es ist auch ein Teil drin, der dann plötzlich wieder funktioniert, aber im Großen und Ganzen ist das halt so, im Großen und Ganzen ist das so. Man müsste ihn wahrscheinlich selber noch, kann man glaube ich nicht mehr fragen, aber das war so eine Kunstform und er galt halt auch immer so als urbaner Großschriftsteller und so. Ich muss sagen, ich konnte damit, außer mit der Person, die Person war interessant natürlich, aber so die, ne, das ist halt schon cool, so ein Typ, der da irgendwo in New York unterwegs ist und Heroin zu sich nimmt und krasse Sachen schreibt und so. Aber wenn du das liest, das ist also für mich, würde ich sagen, unlesbar gewesen. Und ich will nicht wissen, wie oft sich das verkauft hat. Also das ist ja, genau, Naked Lunch von William Burroughs. Vielleicht guckt man sich den Film mal an. Ja.
Okay, ich habe bei mir auch so einen uralten Scheiß hier, Sorge, dich nicht lebe. Ich weiß, das kennst du, glaube ich, auch noch, das Buch, da haben wir darüber gesprochen oder so, dass diese übliche, schwachsinnige Literatur zum Thema glücklich sein auf Erden, ne, irgendwie, genau, das ist ein Standardwerk irgendwie, das ist, glaube ich, das steht in jedem Haushalt irgendwie. Und von Dale Carnegie irgendwie von 1980 ein Bestseller irgendwie, verkauft sich immer noch und ich habe das länger nicht gelesen und ist sozusagen so ein Selfmade-Mann, der Autor und hat sich dann sozusagen selbst gecoacht irgendwie und gibt dann irgendwie seine schlauen Weisheiten wieder und ich glaube, der ist mittlerweile auch schon, ich glaube, der ist aus den 30er Jahren geboren oder sowas. Ist 1955 verstorben und erzählt dann, ja, und man soll mal lächeln und die Blume angucken am Wegesrand und dass die Sonne scheint und dann ist man mal freundlich und dann sagt man guten Tag und so, ja, okay, also Traumabewältigung par excellence, ne, also kann man also jedes Kriegstrauma so einfach mit weglegen. Ich weiß gar nicht, warum das so erfolgreich ist, aber es ist in jedem Fall schlecht, also keine gute Idee. Also ich muss sagen, echt gute Nacht, wenn sich da Leute noch dran orientieren, aber es gibt ja auch noch Bücher über schwarze Pädagogik irgendwie, zumindest verklausuliert irgendwie, wo dann auch mal Kinder schreien, alle Eltern können schlafen, ich weiß gar nicht, da gibt es so ein Buch, ich kenne es nicht, weiß es nicht, ob es das jetzt ist, aber es gibt so eben auch Bücher, wo man so echt schlechte Tipps kriegt, wie man sein Kind, ich weiß nicht, ob es da jetzt drin steht, aber es gibt Bücher, da steht eben auch mal, ein Kind kann man ruhig mal schreien lassen. Na gut, dann braucht man halt, wird es dann irgendwie irgendwann kritisch, wenn das Kind mal groß ist. Aber das ist vieles überholt und ich weiß nicht, beim Nachbarn überall stand das Buch rum und eine Gelddruckmaschine, dieser Quatsch. Wow. Naja.
Ja, Unsinn.
Das war meine Nummer 3.
Ja. Nee, hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Es gab da auch mal jetzt vor kurzem so eine Dokumentation über die Tochter dieser Autorin, die dieses Standardwerk der nationalsozialistischen Erziehung geschrieben hatte und was dann irgendwie auch sich in der Nazi-Zeit millionenfach verkauft hat und was wohl auch in der Nachkriegszeit noch sehr beliebt war. Eben was du gerade sagtest, diese Form von Pädagogik, dass man eben im Grunde möglichst wenig sich um die Kinder kümmert oder möglichst wenig sich auch vor allem um die ganz, ganz kleinen Kinder, denen möglichst wenig Zuneigung gibt und so.
Ja, eine gute Idee, ja, auf jeden Fall. Naja, ja. Das Thema haben wir ja öfter mal hier in der Sendung, ne? Aber ja. Nee, Kinder brauchen Bindung, Kinder brauchen Liebe, Kinder können sich nicht selbst regulieren, also. Kinder müssen schreien und wir können, du kannst nicht erwarten, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich weiß, worum es geht, so dass wenn du dich um dein Kind nicht kümmerst und es schreien lässt, dann ist eben auch mal ein Trauma, weil das Kind eben sich hilflos fühlt und eben auch nicht regulieren kann. Also das ist halt, glaube ich, als Eltern dann auch schwierig irgendwie, ne? Was man irgendwie 8 Tage nicht, du kennst das, aber wochenlang nicht schlafen kann, aber es ist leider unvermeidlich, glaube ich, dass man da, naja. Das geht zu weit, aber ja, es gibt auf jeden Fall schlechte Ratgeber in der Hinsicht.
Ganz bestimmt, ja.
Da
muss man aufpassen. Ja. Also, dann Themenwechsel. Bei mir ist die Nummer 9. Ist das Nummer 9 dann schon bei mir, glaube ich?
Nummer 3, 2, glaube ich.
Reihenfolge 2, Entschuldigung, so rum. Verblendung von Stieg Larsson. Und ich habe den berühmtesten Schweden-Krimi genommen.
Oh nee.
Nur als Beispiel. Also es handelt halt im Grunde, ist eine Ansammlung von Perversionen, würde ich sagen. Und es spielt so in den Machtzentralen der schwedischen Wirtschaft. Ermittlerin ist, oder der Ermittler und die Ermittlerin sind also völlig verstört, so irgendwie seltsam. Also haben da irgendwie auch so ihre ganz, ganz schwerwiegende emotionale Probleme. Und so sind die Schweden-Krimis nach meinem Gefühl alle. Also es geht immer so in diese Richtung. Die Bücher sind immer ganz dick. Also das hier ist zum Beispiel Verblendung von Stieg Larsson, 700 Seiten. Sehr effekthascherisch nach meinem Gefühl. Und die Frage ist doch irgendwie, wieso das so populär ist. Also es sind eben ganz viele Perversionen drin, Obszönitäten. Das Ganze spielt immer in Schweden. Ich habe mich darüber mal ein bisschen schlau gemacht, warum das in Deutschland so beliebt ist. Und es gibt also so Theorien darüber. Ne? Also es ist die Gruppe der Schweden-Krimis wird in Deutschland so, das umfasst in Deutschland schwedische, aber auch norwegische Krimis. Mhm. Also es heißt im Grunde einfach nur Skandinavien-Schweden-Krimi. Und und das geht also auch bis Finnland und Island, die holen wohl im Augenblick auch auf. Bei uns sind ja wahnsinnig populär Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbø heißt er, glaube ich. Mhm. Und in den Büchern, was in den Büchern immer ähnlich ist, ist, dass die Kriminalbeamten sind immer so Anti-Helden. Also die haben immer selber ein schweres Leiden, ne? Die Frau stirbt gerade an Krebs oder man selber ist schwer krank oder man hat irgendwie irgendwelche sexuellen Probleme oder. Und die Täter hingegen, die Bösen, sind immer so komplexe Gestalten mit langen, finsteren Geschichten. Und das Ganze wird auch gerne immer wieder verfilmt und ist in Deutschland also sozusagen immer noch wahnsinnig populär. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so.
Es ist ja auch die Verfilmung davon, das ist auch immer furchtbar.
Genau.
Du weißt genau, was los ist und wie es ausgeht, so ungefähr, ne?
Genau.
Geht ja auch immer um Frauenmorde oder weiß ich auch nicht.
Ja.
Schwierig.
Ne? Und das hat sich eben, wie gesagt, du hast schon das Richtige gesagt, also diese Mankell-Romane, die wurden halt alle verfilmt im großen Stil und das führt halt jedes Mal auch zu einem irren Verkaufsanstieg. Also so einfach tickt der Käufer, also sieht das im Fernsehen oder im Kino und dann kauft er sich das Buch. Und es gibt die Theorie, das sogenannte Bullerbü-Syndrom. Und zwar dahinter verbirgt sich halt das große Interesse an Schweden und an schwedischer Literatur. Und das wird den Deutschen nachgesagt, dass sie angeblich Schweden idealisieren, weil das eben die deutschen Sehnsüchte sind, die sie auf ihr eigenes Land wohl nicht mehr projizieren können. Also es hängt angeblich...
Deswegen bist du öfter im Urlaub, ne?
Wahrscheinlich, ja. Das hängt angeblich wohl mit der Nazi-Zeit zusammen. Also das ist eben Deutschland selber kann wohl dieses naive Heimatgefühl nicht mehr befriedigen, diese Sehnsüchte. Mhm. Und hat wohl viele Gründe, abgesehen davon, dass wir natürlich auch so dicht besiedelt sind, aber auch eben wohl, dass man als Deutscher denkt, Heimat ist nicht unbelastet.
Ne? Und bevor wir in die Türkei oder nach Spanien fahren, dann lieber nach Schweden.
Genau.
Macht Sinn.
Ne, das ist also scheinbar so, ne, ist scheinbar so eine heile Welt und die ist auch, erlaubt sozusagen, dass eine heile Welt ist. Ne, es geht ja von Pippi Langstrumpf und Michel bis hin zu Ikea und Kurt Buller, was weiß ich. Und und wenn dann eben Volvo, sozusagen in diese Saab, Welt, ja. Ne, ja. Genau, wenn in dieser, genau, oder Volvo und Saab, ist ehrlich gesagt genau dasselbe, genau. Mhm. Und wenn in dieser heile Welt dann eben so das Böse Einzug hält und da Morde passieren, dann ist das eben dann ist es eben beängstigend und faszinierend zugleich und das ist dann so, befriedigt dann gleich mehrere Triebe beim Deutschen sozusagen. Ne? Und so ist die Theorie. Ach, ob das so echt? Ist, weiß okay. ich nicht. Hm. Interessant. Und ob das so ist, ne, weiß ich nicht. Fand ich aber interessant, weil ich es nicht verstehe.
Ja, das ist
immer
interessant, ja, was das bedeutet. Ne? Nee, ich will das gar nicht verraten. Also ich muss sagen, wenn man jetzt so durch Astrid Lindgren hier geprägt ist, jedes zweite
Klar.
Kind oder so, und ja. dann diese idealisierte Welt da irgendwie ne, ja. sich da vorstellt, dann ist das natürlich schon nachvollziehbar, dass es da vielleicht irgendwelche Wünsche gibt irgendwie, ne? wie das idealerweise aussehen könnte, so eine Heimat oder so, aber das ist vielleicht unbewusst bei mir, also ich wollte mit Michel aus Lüneberger nicht tauschen irgendwie, aber ich weiß auch nicht, aber ich bin natürlich auch so sozialisiert, auf jeden Fall, und ich, wo du sagst, fällt mir das alles auf, ja,
also Ikea, ja,
fand ich auch. Aber Ikea war ich länger nicht.
nee, aber es ist irgendwie, ich glaube, es ist was dran.
Death Metal hören wir noch
so. Ne? Also es ist sozusagen, du kannst sozusagen auch als deutscher, aufgeklärter Linker, kannst du trotzdem Heimatgefühle haben, wenn du einfach gerne Schweden magst. Das kannst du dir erlauben, weil es ist sozusagen, es ist unbelastet, ne, und das kann ich schon irgendwie verstehen.
Okay.
Also kann sein.
Ja. Also gerade keine arische Verklärung. Ich habe nämlich bei mir Attila Hildmann das Kochbuch Volume 3 Cholesterinbewusst, laktosefrei und klimafreundlich kochen. Habe ich gestern weggeschmissen. Das hatte ich echt im Regal.
Klimafreundlich.
Ja. Das war es auch schon. Also das als der schlechtesten Bücher irgendwie. voll kompliziert und so. Und der Typ ist nachweislich ja irgendwie auch nicht mehr ganz so nur noch mit Kochen beschäftigt, sondern mit anderen Dingen. Also das war es schon mal. Platz 2 kann ja sofort einfach ist schon im Altpapier gelandet. Wurde auch schon abgeholt, die Tonne, glaube ich, zum Glück. Also da ich will das auch, würde es auch nicht mal, wenn es gut gewesen wäre, würde ich es trotzdem nicht behalten. Das ist, muss ich sagen. solche Autoren kommen ja nicht ins Haus.
Ne? Meinst du, das ist schlecht fürs Karma, wenn man das so...
würde ich sagen, ja. Also,
könnte sein.
Nee, das macht doch keinen guten Eindruck bei Gästen oder so, wenn das da steht.
Und Michael Jackson hörst du aber trotzdem noch.
Nee, alles weg. Alles entsorgt, nein. Alles. Nee, nein, das
auch die alten
Schallplatten. Nee, die Kochbuch war auch scheiße. Also das war
ach so,
alles komplizierte Sachen, die man niemals als Zitronengras, wo soll ich Zitronengras herkriegen, ne?
Naja. Ja. Zitrone. Also ich habe, nee, stimmt, das aus der Kräuterspirale bringt ja nichts.
Das hat ja auch nicht funktioniert, ne? Es schließt sich der Kreis bei mir so langsam, literarisch.
Die Kräuterspirale. Das klingt auch so ein bisschen wie alternative Verhütung oder irgendwas. Ja, komisch. Mhm. Naja, also ich habe dann noch bei mir auf Platz 1 den, also auch, aber das passt jetzt ganz gut dazu, weil ich habe das so zusammenfassend auch als Thema mal genommen, diese Art von Büchern, und zwar Ernährungsberater, Fitnessbücher. Und zwar habe ich das am Beispiel aufgehängt hier von Der Ernährungskompass von Bas Kast. Ich kenne das Buch gar nicht wirklich, habe es aber mal verschenkt. Und ich kenne also Bas Kast so ein bisschen von so einer Konferenz, wo er den Vortrag gehalten hat. Es ist im Augenblick so ein Typ, der wird viel rumgereicht, weil er so ein Fachmann ist auf dem Gebiet, ne? Und offensichtlich auch gut reden kann und so. Und ich weiß, kennst du den überhaupt? Das ist so ein aus der Szene, so ein Problem.
Aus welcher Szene?
Ernährungsberatung und so. Ja, genau. So, und mein eigentliches Thema ist aber das, dass ich eben grundsätzlich alle Ernährungsberater und Fitnessbücher, die ich jemals hatte, haben mir keinen Nutzen gebracht. Es hat mir nie was gebracht. Und zwar nicht unbedingt, weil die Bücher schlecht sind oder so, sondern einfach, weil ich, also ich habe natürlich mir die Bücher angeguckt, habe auch beim Angucken das Gefühl gehabt, dass ich jetzt was Gutes tue oder dass das irgendwie was auslöst oder so. Aber es hat irgendwie was damit zu tun, dass es mir eben keinen praktischen Nutzen gebracht hat, weil ich eben Verhaltensänderungen bei mir selber, die haben mich eigentlich immer eher durch, das ist eher so eine körperliche Frage oder eine Frage der Willenskraft, also dass man zumindest mal, dass man zumindest mal weniger isst oder vielleicht mal sich mehr bewegt oder so, ne? Oder so, das hat eigentlich für mich immer mehr damit zu tun gehabt, dass ich die Willenskraft aufbringe, jetzt mal meine Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen oder eben mal nicht an den Kühlschrank zu gehen oder, ne, also da kann mir auch kein Buch über Trennkost helfen oder kein über die Gefahren des Rauchens, das ist alles schön und gut, und aber mir hat das nie wirklich geholfen. Da
gibt's so einen Satz nur, nichts fühlt sich so gut, nichts schmeckt so gut, wie schlank sein sich anfühlt.
Das genau. Reicht
doch, das, mehr muss man da gar nicht wissen.
Wahrscheinlich, ja. Hört sich, schön wäre es ja.
Ja, so, ja, also schwer vertreten für alle.
Ja, ich will auch jetzt nicht, es gibt bestimmt auch, das ist eine Typfrage, glaube ich auch. Ne? Es gibt, glaube ich, Menschen, die können das kognitiv, die sind vielleicht kognitiver als ich. Ich bin leider eher so ein sinnlicher Mensch, das heißt, ich kann also so ein Buch lesen und nebenbei esse ich dann einen 6er-Pack Snickers. Also das ist irgendwie nicht wirklich zielführend bei mir, wenn ich so ein Buch lese. Das ist, muss schon irgendwie woanders herkommen oder so.
Ja,
das ist,
ich glaube, Bücher sind da, weiß ich nicht, vielleicht auch ein falscher Ansatz. Ja, ist mal auch mal, deswegen hatte ich ja auch zwei Ideen.
Ja, ja, natürlich.
Das ist ja schon sehr glaubwürdig, und,
wie man sieht,
sehr plastisch. Nichts, ja. Ja, schade. Nee, ist, genau, also das ist auch meine Erfahrung. Ich weiß gar nicht. dann doch mal, genau, genau, dieser der innere Schweinehund ist der größte ja. Feind oder so, ne? Oder, ja. oder eben dieses, ne, du weißt genau, die Praline, die, das wird jetzt ein geiles Feuerwerk, so im Maul, ne? Und dann platsch, oh fuck, ne?
Ja, ja,
so,
ja.
Die, aber so denkt man ja dann immer nicht, in dem Augenblick, nee. Wo man dann. Na gut, das hat dann noch eine psychische, wahrscheinlich noch eine andere Ebene. Ich habe bei mir das absolute Horror-Scheißbuch meiner späten Kindheit war Pride and Prejudice von Jane Austen. Stolz und Vorurteil. Musste ich im Englischunterricht lesen. Ich glaube, 2 Jahre hatten wir dieses. Das Buch war zerlöchert, mit Kugelschreiber durchbohrt. Ne? Ich habe es so gehasst, dieses Buch. Ne? Stolz und Vorurteil von Jane Austen im Original, eine romantische Novel von 1813. Ich kam aus den USA als Austauschschüler und dachte, jetzt hole ich mir eine schöne 1, 15 Punkte in Englisch, ne? Und dann muss ich mir dieses Buch lesen. Und dann, und dann bin ich da bei 8 oder 9 Punkten gelandet.
Schrecklich.
Und zwar
schrecklich.
Geht es darum, Jane Austen, Classic of English Literature, written with incisive wit and superb character, delineation it centers on the burgeoning relationship between Elizabeth Bennet, the daughter of a country gentleman in Fitzwilliam Darcy, a rich aristocratic landowner, upon a publication, Pride and Prejudice. Also es geht immer um Schwestern. Was hat hier, bei Loriot gibt es das doch auch, ne? Da, wo die von Little Frithem nach über Coston Hall irgendwie, es passiert nichts sozusagen. Und es geht nur um irgendwelche komischen Befindlichkeiten von irgendwelchen neureichen, altreichen, gelernten, alten Adel. Und es geht nur um Kutschen und es ist einfach nur Scheiße. Es ist das schlimmste Buch, was ich lesen musste. Und ich muss sagen, das ist grausam. Also,
kann ich so gut
auch
verstehen.
Die Story. Also, was, vor allem, du denkst, ja, ich komme aus den USA, ne? Ich war da mit 2 Jahren. Und du verstehst kein Wort, weil die ganzen Vokabeln, alles alte englische Sprache da.
Aber da frage ich mich auch, welcher Lehrer macht sowas? Ja,
das ist doch das furchtbar. Das würde ich auch mal gerne wissen. Wieso nicht mal was von Bukowski, ne?
Ja, oder irgendwas halt, irgendwas,
was zeitgemäß ist. Ganz, also. Ganz, ich hoffe, das ist kein Standardwerk in deutschen Gymnasium oder Englischunterricht allgemein. Also grausam.
Oh, ich weiß noch, wie schrecklich ich in der Schule Effi Briest fand von Theodor Storm. Das war auch so furchtbar.
Da habe ich auch einiges
grauenhaft
gehört.
Das
habe ich auch schon Schlimmes drüber gehört.
Da geht es ja nur um die Befindlichkeiten von so einer unterdrückten Frau und das eben auch so auf 400 Seiten oder so. Das ist wirklich. Und das eben auch, auch so zu dieser Zeit. Das spielt, glaube ich, in Brandenburg und auch so 1840 oder so. Ich weiß nicht. Das ist wirklich. Zum Mäusemelken langweilig, wirklich. Und also natürlich hatte die Frau ein Scheißleben, aber.
Ja, wieso muss meins jetzt auch so werden?
Genau.
Ist doch kein
Grund. Weißt du, sitzt da als Jugendlicher auf deinen nervösen Arschbacken in der Schule und guckst aus dem Fenster.
Ja, genau, hörst die ganze Zeit Death Metal
denkst an Party und Heavy Metal und irgendwie Amerika und dann wird dir das auf. Dann Effi Briest. Wie bleischwer wird dir das auf den Schoß gelegt. Also wirklich.
Ja,
das Scheiße. Leben ist kein Wunschkonzert, ja. Ey. Das sag ich dir.
Sehr schön, dann sind wir durch, ne? Sehr
ja.
schön.
The best of the best. On last exit under another. Thank you and good night.
Ja, sind wir schon am Ende. Ich habe übrigens noch eine Sache gefunden, und zwar zum Thema Literatur. Und zwar gibt es ja eine Plattform, Wattpad heißt die. Wattpad, also wie Wattwanderung und dann mit PAD, glaube ich, ne? Warte mal, das muss ich mal gucken. Und zwar kann man da seine eigenen, also Auto, kannst du selber ein Buch schreiben oder Texte hochladen und die werden dann bewertet. Also so eine Art, ich weiß gar nicht, Facebook für Literatur, nee. Also, da kann man auf jeden Fall sozusagen mal checken, wie das so ankommt da draußen. Also Wattpad, genau, Wattpad. Ist, glaube ich, eine kanadische Plattform. Und es gibt auch da ganz, ganz viele junge, vor allem junge Autorinnen, die da veröffentlichen oder ihre Bücher schreiben und dann immer auch das, was die Fans so sehen oder empfinden, dann auch annehmen und dann die Bücher, die dann das nächste Kapitel entsprechend schreiben. Und es gibt beim Piper Verlag, der ist ja auch ein großer Publikumsverlag, der Piper Verlag hat sich sozusagen auch zur Aufgabe gemacht, dass diese Bücher zu veröffentlichen, weil sie eben schon so eine hohe Reichweite haben, weil es eben ja, viele Leute gibt, die das dann da auch schon kennen und so und veröffentlichen das dann entsprechend.
Cool.
Wollte ich mal auch mal gucken, was das für mich ist. Mal
schauen. Schlecht.
Genau, Wattpad, das wollte ich noch, die große Literatursendung hier. So, jetzt das Intro nochmal an. Alter, jetzt sind wir schon bei 1,32, ey, das gibt wieder Mega. Ja. Das gibt wieder
Leute. Und ich kann auch nur allen empfehlen, dass sie auch mal wie wir mit dem Finger mal durchs Regal gehen und da kann man so viel Sachen entsorgen. Also
genau, beim nächsten Umzug aber, wird drei Kartons weniger.
Alter, und das Regal ist schön leer, du kannst neue Bücher kaufen. Ich finde das so geil, wenn das Regal leer ist und wenn ich wieder Platz habe und dann kann ich neue Sachen kaufen und ersteigern und so und das macht ja auch Spaß. Bei mir ist auch immer so, leider the chase is better than the catch, also ich bin lieber auf der Jagd, als das dann auch zu lesen oder so. Ist leider mittlerweile so, bei den Filmen auch und so. Also ich sammle suche mir die Sachen lieber, als sie dann wirklich anzugucken.
Ja.
Ist das gut oder schlecht? Ist, glaube ich, nicht so gut.
Ja. Ich habe noch einen kleinen Tipp für die Karnevalszeit. Also ist jetzt wieder Fasching, ne? Geht ja langsam wieder los, ne? Also ich habe jetzt nochmal hier recherchiert, also verboten sind, also als Hitler zum Karneval ist schlecht, ne? Volksverhetzende Kostüme, Ku Klux Klan, auch White Power und so, alles verboten.
Blackfacing
verboten, Killer Clown.
Zigeunerkostüme.
Schlecht. Indianerkostüme wurden auch schon punktuell verboten.
Ja.
Er heißt doch nicht mehr, er heißt Native American jetzt. Vorsicht.
Wer ist jetzt das Zigeunerkostüm? Wie heißt das jetzt?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay.
Also
nicht Zigeunerin war früher ein beliebtes beliebte
Verkleidung. Ja, klar.
So schwarze Perücke und goldene Ohrringe.
Genau, und
so
Augenklappe, Glaskugel, ja. Aber sollte man nicht machen. Also so einen aufgeklärten Stadtteilen in Berlin und Hamburg, da würde ich sagen. Der Cowboy geht, aber Indianer geht, glaube ich, nicht.
Also, das ich stelle mir dich gerade so vor, als geblackfaced und dann so mit
genau. Mit im Kochtopf, ja. Ich war Pirat, war ich meistens mal als Löwe mal. Das war aber als Löwe war ich mal verkleidet. Ich bin überhaupt kein Fasching-Fan, gar nicht. Null. Also gar,
ich war immer ganz Cowboy oder
ganz schrecklich. Ja, schrecklich.
Doch, ich fand immer toll eine Pistole und
Nee.
Ein Schwert oder so.
Also das ist wirklich ganz schnell abgelegt, aber
ich musste irgendwas kompensieren. Ich
trotzdem viel Spaß da draußen, falls ihr Karneval, Fasching oder was da auch immer macht.
Also ich gehe ja übrigens nächste Woche auf Pilgerreise, ne? Ich gehe ja für eine Woche wandern in der Mecklenburgischen Seenplatte. Das kann man also genauso mit einem Pilgerausweis machen wie in Spanien oder so, interessanterweise. Ist dann auch mit Übernachtung in diversen Pfarrhäusern und so und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ne? Also ich muss ziemlich viel laufen.
Ja, cool, erzähl mal. Ja,
und nächstes Mal. Ja, muss alles selber tragen. Das ist ja nicht wie in Spanien, wo die Sachen dann vortransportiert werden.
So klein, so wie beim, wie war das sozusagen hier so beim, wie heißt das hier, bei der Kohlfahrt, so mit Bollerwagen und so schön Geneva und sowas, schön rein. Dann schön Bier, Geneva, schöne Boombox und dann, wie heißt die?
Nicht ganz,
oder nicht
ganz.
Lauter? Nee, achso, okay. Nee, okay.
Mach mal lauter, ja, genau.
Also, also, okay. Da musst du einen schönen Rucksack, also Rucksack schön.
Ja. Auf mit Schlafsack, Lebensmitteln.
Ach, ehrlich?
Wechselsachen. Hier,
wie heißt das? Nee, geht er da von einem vom Vier-Sterne-Hotel zum anderen?
Nee, wirklich nicht. Schön richtig ich hab GPS auf dem Handy mit Mecklenburgische Seenplatte und so.
Wie, und du schläfst im Zelt?
Nein, du kehrst ein in Pfarrhäusern. Eine Übernachtung im Hotel haben wir auf der ganzen Reise.
Und der Rest sind irgendwelchen Spaß, ne?
Also ich hoffe, dass wenigstens irgendwo ein Supermarkt auf der Strecke ist oder so. Mal gucken.
Ja, wenn was ist, ruf an, dann komme ich eben vorbei, ne? Bringe ich euch dann frei nach Hause.
Ja, genau.
Ja, okay, war doch eine schöne Sendung.
Wenn es regnet, fahre ich mit dem Taxi nach Hause.
Genau.
Ausgepilgert.
Genau, ich schmeiße alles in den Graben. So, okay.
In die Raben.
Ja, dann würde ich sagen, schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, falls noch einer dran ist.
Genau.
Alles Gute, viel Spaß beim Wandern.
Ja, danke dir.
Dann hören wir uns dann in 14 Tagen wieder, ne?
Genau, Leve Macy's and Bowen.
Ja.
Bedankt. Auf Wiederloge. Nee, es war schweizerisch, glaube ich.
Okay. Und schaut mal wieder New Kids. Natürlich. Lohnt sich.
Auf jeden.
Tschüss.
Wiederhören.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.